Moin moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast. Heute der zweite Teil von The Living Daylights, James Bond, mit mir dem Bene und selbstverständlich mir digital wieder gegenüber sitzend, dem Leon. Sei gegrüßt, mein Lieber.
Ja, ebenfalls. Grüße gehen zurück nach Nordhessen, will ich ja schon fast sagen. Zumindest aus meiner Richtung her. Freue mich auf den zweiten Teil. Ich hoffe, du hast auch den zweiten Teil gut genossen, hast Bock heute reinzugehen. Ist ja doch nochmal ein bisschen was passiert, würde ich mal sagen. Und genau, freue mich, dass wir uns, oder dass du auch dir wieder die Zeit genommen hast, dass ich digital in deinem Raum partizipieren darf.
Ja, fantastisch. Ich muss sagen, ging relativ flott, das Ganze. Ich habe jetzt nicht so ultra lang in der Vorbereitung gebraucht. Ich weiß gar nicht, woran es gelegen hat, ob ich einfach gut weggucken konnte, ob ich mir wenig Notizen gemacht habe. So oder so, wir werden es heute erfahren. Aber ja, wir haben uns den zweiten Teil oder die zweite Hälfte vielmehr von Der Hauch des Todes angeschaut. Hatten ja vor zwei Wochen schon mal den ersten Teil beleuchtet, so ein paar Hintergrundinformationen geliefert und den ersten Einstieg für uns gefunden. Für dich natürlich der erstmalige Einstieg, für mich der wiederholte, aber nichtsdestotrotz immer wieder eine interessante Erfahrung, das Ganze mal so ein bisschen differenzierter oder analytischer zu betrachten. Ja, und heute wollen wir schon den ersten Part von der Timothy Dalton, nennen wir es mal kurzweiligen Ära, abschließen und dann bei der nächsten Ausgabe und schon dem nächsten und letzten Teil von Dalton widmen. Gab ja leider nur zwei Stück. Ja, und bin sehr gespannt, wie du jetzt so diesen Gesamtfilm dann am Ende im Ranking bewerten wirst.
Ja, das ist richtig. Den haben wir heute ja auch noch mit dabei. Da bin ich auch gespannt, wie der bei dir ausfällt. Ich glaube, es war einer der besseren. Ich glaube, so viel kann man nach der Hälfte schon mal festhalten. Da hatten wir ja auch einen deutlichen Unterschied zur Moore-Ära, so rum. Bin ich gespannt, wie du das dann siehst, aber ich habe so im Gefühl, dass der jetzt bei dir auch nicht ganz schlecht wegkommt. Aber das machen wir nachher in Ruhe, würde ich sagen. Da wollen wir ja noch gar nicht zu viel verraten.
Genau, lass uns noch nicht
die Hälfte so steht viel ja quasi noch aus.
Preschen. Ja, dann würde ich sagen, lass uns gerne in die Besprechung reingehen und um jetzt perfekt wieder anzuschließen an die letzte Ausgabe, wäre es natürlich fantastisch zu wissen, was bisher so geschah und das ist die Rubrik, die ganz allein dir gehört.
Fantastisch, wird es jedes Mal ehrenwert. Genau, wir haben ja letzte Woche gestartet mit dem Film und Bond hat einen neuen Auftrag selbstverständlich bekommen und muss irgendwie versuchen, seine Agenten zusammenzuhalten, die stehen doch ein bisschen unter Morddruck, sage ich mal, also oder dass sie umkommen werden. Genau, um gewisse Morde aufzuklären, die aus einer Routinemission in Gibraltar vorgefallen sind, soll ein russischer Überläufer eben mithelfen, das Ganze aufzuarbeiten, Infos zu liefern, der sogenannte Koskov. Oh, jetzt ist der Vorname Dimitri, glaube ich, war es. Nee, Dima, ich bin mir gerade nicht sicher, ist aber nicht ganz entscheidend.
Georgi,
stimmt, das sind wir weit weg. Georgi. Danke, sehr wichtig. Genau, und ja, der soll mithelfen, da das aufzuklären. Demnach haben die Russen vermeintlich mit dem Ganzen was zu tun, weil es ja ein russischer Überläufer ist, der Infos liefern soll. Die ist wohl laut der Informationen von ihm auf die Agenten der westlichen Welt abgesehen haben. Das heißt, da mal ein bisschen aufräumen wollen, um es gelinde auszudrücken. Und ja, nachdem Koskov aber dann aus englischer Gastfreundschaft türkt, stinkt das Ganze etwas und Bond muss irgendwie an das Mädchen von Koskov selbst, Kara, rankommen. Das gelingt tatsächlich, hat Bond geschafft, hilft ihm aber nicht wirklich erstmal weiter, außer dass er jetzt auch noch lügen muss, was er eigentlich macht und wer er ist. Und auch die Russen selbst können scheinbar nicht so ganz helfen, als es dann zum Aufeinandertreffen zwischen Bond und dem Geheimdienstchef Pushkin kommt, der dann sagt, jo, wissen da auch nicht so richtig, was da los ist. Bond ist sich trotzdem sicher, dass er dann dran glauben muss. So sieht's zumindest aus. An der Stelle haben wir geendet. Ob es noch irgendwie sich ein anderer Ausweg ergibt, das erfahren wir natürlich jetzt im zweiten Teil des Films. Oder ob Pushkin tatsächlich das Zeitliche segnet und wir hier den, ich sag mal, Zweiten Weltkrieg der Geheimdienste, Dritten Weltkrieg, wie auch immer, auslösen. Das darfst du dann uns mit reinnehmen in den Film. Ja, was da so die Lösung wäre.
Sehr gerne. Das ist doch, glaube ich, relativ komplettierend, um jetzt mit einem guten Vorwissen reinzugehen. Und ja, der letzte Stand war, man hat sich darauf geeinigt, Pushkin muss verschwinden, muss sterben, damit dieser Komplott ans Licht kommt. Und wir haben dann aus diesem Hotelzimmer mit jede Menge Action den Übergang zu einer Gala-Parteiabend. Ich glaube, eher so Parteiabend wird es sein. Räumlichkeit nicht allzu riesig, muss ich gestehen. Also es ist gar nicht so ein riesen Saal, Apparat. Sondern eher ein etwas kleines, feines mit Empore und Pipapo. Und ans Rednerpult darf jetzt auch besagter Puschkin treten unter tosenden Applaus. Eine der Lichtleute wurde von Nekros ausgeschaltet. Also man sieht den leblosen Lichtmann. Und Nekros hat eben die Scheinwerfer jetzt in der Hand und zielt parallel auf Puschkin. Doch dann fallen bereits Schüsse. Nekros ist verdattert. Seine Waffe hat sich noch nicht gelöst. Bond nämlich hat jetzt Puschkin ausgeschaltet und trifft diesen mehrmals in die Brust, sodass der zu Boden geht, stark blutend. Bond wird dann natürlich von allem gejagt, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Also Militär, Polizei, alles ist hinter ihm her. Er muss auf die Dächer fliehen und wird dort weiterverfolgt, schwer beschossen mit MGs und so weiter und so fort. Der Vorteil an der Stadt ist, hilf mir nochmal auf die Sprünge, welche Stadt befinden wir uns?
Es müsste Tanger sein, oder?
Tanger,
würde ich sagen, in Marokko. Ja, aber ich bin mir auch nicht sicher, es wird nirgends genannt. Ich habe das nämlich auch so ein bisschen, ich sag mal, geraten, dahin zu schreiben. Was könnte vom Stil her, denke ich, passen.
Genau, das sollte es wahrscheinlich sein. Und der Vorteil dort ist, dass die Häuser Flachdächer haben und sehr, sehr dicht aneinander liegen und gleichzeitig auch die Möglichkeit bieten, einerseits die Wäsche zu trocknen, also alles voll hängt mit irgendwelchen Leinen, und andererseits auch der Fernsehempfang oder Radioempfang gegeben sein muss mit Antennen, die dann auch Bond nutzt, um sich von Haus zu schwingen. Also versucht dann
so die
Flucht zu ermöglichen, und das gelingt ihm auch, weil die Verfolger ehrlicherweise nicht allzu viel hinterher setzen und da Interesse haben, sportlich aktiv zu werden. Puschkin indes wird auf einer Bahre in einen Nebenraum geschoben und seine Herzensdame beweint ihn fleißig. Bond indes streift durch das dichte Stadttreiben, jetzt nicht mehr auf den Dächern, sondern ja, auf den Straßen, und wird weiterhin von der örtlichen Polizei aktiv gesucht. Zwei Damen werden in einem Cadillac-ähnlichen Auto auf ihn aufmerksam und bieten ihm einen Platz im Auto an und sagen, ob er nicht Bock auf eine Party hat. Sie würden ihn mitnehmen. Da lässt sich Bond natürlich nicht bitten. Wir haben wieder den Switch to Push gehen. Ich verstehe auch nicht, warum man das nicht einfach am Stück abhandelt, aber ja, gut, ja. Wahrscheinlich der zeitliche Satz deutlich wird. Der erwacht von den Toten wieder zum Leben und trägt eine Blutweste, die genutzt wurde. Seine, nennen wir sie mal Mätresse, ist geschockt. Also die weiß gar nicht, wie ihr geschieht, ist dann aber relativ happy, dass ihr Puschkin wieder am Leben ist. Bond währenddessen möchte aus seiner Fahrkolonne aussteigen, sagt, mir ist doch vielleicht nicht so nach Party, könnt ihr mich hier einfach absetzen. Das funktioniert eher weniger. Er wird jetzt von der Dame, die hinter ihm sitzt, mit einer Waffe bedroht, und auch erstmal schön seine eigene Waffe wird ihm weggenommen. Er wird dann an einen Hafen gefahren, dort geht es auf eine Yacht, und im Inneren der Yacht, im unteren Teil dessen, befindet sich eine Station der CIA mit, wer kann es anders sein, Felix Leiter, zum 180. Mal umbesetzt. Also da war kein großer Erkennungsfaktor und kein großer Aha-Moment, aber gut.
Auch generell, vielleicht an der Stelle schon, können wir nachher auch nochmal besprechen, so ein bisschen eine überflüssige Szene, finde ich, aber
komplett.
Können wir nachher nochmal drauf schauen, weil, um dann mal zu bewerten, wie relevant war das Ganze vielleicht auch. Aber wie du sagst, haben wir mal wieder umbesetzt, ist mal wieder gar kein Wiedererkennungswert. Auch wild eigentlich, dass die sich halt auch nicht gleich zu erkennen geben, außer sie haben Bond nicht gekannt, was aber wild ist, wenn sie ihn irgendwie zu Leiter holen sollen, dass sie ihn da mit der Waffe bedrohen. Es erschließt sich mir irgendwie nicht ganz, ist ein bisschen eine wilde Szene, aber gut.
Ja, ich hatte im ersten Moment das Gefühl, da wird jetzt mehr aufgemacht, da wird wieder eine Kooperation entstehen oder ähnliches. Ja, da hat es ja jetzt schon angeteasert, ist eher nicht der Fall, aber dazu dann später mehr. Felix ist den Umständen entsprechend gar nicht mal so geschockt und fragt James eher so lapidar, ob er irgendwie einen an der Waffel hat, ob er den Dritten Weltkrieg auslöst, indem er da den russischen KGB-Mann ausschaltet in aller Öffentlichkeit. Also nimmt das Ganze irgendwie nicht so ganz seriös, weil die Frage an sich ist absolut berechtigt, wenn jetzt rauskommt, ein englischer Spion tötet den KGB-Vorsitzenden oder was auch immer, Chef, dann entbrandet da ja schon relativ schnell was raus. Aber James sagt, war alles nur fingiert, dem geht's eigentlich gut. Die CIA beobachtet Puschkin seit dem Kontakt mit Whittaker. Man hat die beiden im Auge. Das erklärt dann auch, um jetzt den Zirkelschluss hinzubekommen, den Moment, wo aus dem Turm, aus der Kirche oder was das Moschee, was es war, gegenüber von Whittakers Anwesen Fotos gemacht wurden. im letzten Teil, den wir besprochen hatten. Also wissen wir jetzt nun, das ist die CIA.
Also es läuft so halt sau random nebenher halt mit. So einfach als Info, okay, die CIA gibt's auch noch.
Ja, und man arbeitet jetzt quasi an derselben Nummer, also könnte man doch da so ein bisschen eine Symbiose eingehen. Ja, das ist eigentlich dieser ganze Punkt. Whittaker und Georgi empfangen Nekros begeistert, also fallen ihm quasi um den Hals. Der sagt, ey, die Lorbeeren sind gar nicht für mich, das war Bond. Und darüber freut sich natürlich Georgi umso mehr, weil das war ja sein Plan, sein genialer Plan, den dazu aufzuwiegeln, den KGB auszuschalten. Whittaker will nun die Diamanten verschicken lassen. Ja, da, welche Diamanten noch immer das sein sollen, aber ist gut.
Kommt auch so ein bisschen aus der Kalten wieder.
Es geht irgendwie nicht mehr um Waffen, jetzt geht es um Diamanten. Und Georgi bekommt einen extrem unangenehmen Anruf. Wir wissen aber noch nicht von wem. Ihm geht ihm auf jeden Fall etwas an den Kragen. Ja, wir haben wieder den Switch zu Bond. Der hat Felix verlassen, kommt zu Kara ins Hotel, die auf ihrem Cello übt und enttäuscht ist, immer noch nichts von Georgi gehört zu haben, will das Thema aber auch gar nicht größer anstoßen. Daraufhin bereitet sie James erstmal einen Drink zu und fragt dann auch dreimal nach, ob sie das richtig gemacht hat, ob er James schmeckt und so weiter und so fort. Und er sagt, ja, ist alles nach seinen Wünschen. Okay. Kara wirkt in dem Gespräch irgendwie nicht so angetan von James und ein bisschen distanzierter, abweisender. Und James klärt sie jetzt dann gänzlich über Georgi auf und sagt ihm, was es mit ihm auf sich hat, dass das alles fingiert war, dass er nicht zu den Guten gehört, dass er vielleicht gar nicht so viel von ihr hält und so weiter und so fort. Sie bezeichnet James jetzt als großen Lügner. Sie hat Whittaker und Georgi angerufen und wir haben die Auflösung relativ schnell, warum Georgi das Gespräch unangenehm war oder Koskov das Gespräch unangenehm war. Und sie kenne nun die gesamte Wahrheit. Ja, gut, weiß ich nicht, die Quellen sind jetzt vielleicht nicht die vertrauenswürdigsten, aber in ihrer Welt ist sie damit überzeugt, James sei ein KGB-Agent, also kompletter Plot-Twist. Der möchte Georgi finden, sie dafür ausnutzen und ihn dann anschließend ausschalten. Doof nur, dass Kara da sehr vorschnell unterwegs war, hat direkt James auch Betäubungsmittel in den Drink getan und der verliert dezent die Kontrolle über seine Sinne. Er will sie zwanghaft davon überzeugen, dass er hier eigentlich der Gute ist und klärt sie auf mit dem Schusswechsel an dem Konzerthaus, wo sie Georgia da so vermeintlich anschießen sollte. Georgia aber genau wusste, dass da ein britischer Spion sie dann dafür ausschaltet. Also das hätte richtig böse werden können für sie. Ja, es ist aber egal, James ist nicht mehr wirklich bei Bewusstsein, Nekros kommt jetzt auch schon rein und Bond versucht noch auf ihn zu zielen, klappt nicht, er klappt dann eher weg. Koskov lobt Kara für ihren außerordentlichen Mut, nimmt sie in den Arm und als Ärzte getarnt fahren sie dann mit dem bewusstlosen James im Krankenwagen zum Flughafen, der dort angekommen immer noch komplett weggetreten ist. Da machen dann Nekros, Georgi und auch Kara spielt mit eine Riesenshow, gut getarnt, tun sie so, als hätten sie einen Organtransport, haben so eine Box vorbereitet. Ich sag dir,
Krankenwagen und Krankentransport, Arztkittel ist overpowerte Verkleidung. Ey, die kam schon zweimal jetzt hier, kommst du immer mit durch. Muss einfach ein bisschen weißen Kittel und sagen, hier ist wichtig, scheint immer zu klappen.
Ja, komplett. Der was auch immer, Zoll, Militärmann, ist erst so ein bisschen skeptisch, guckt sich auch alles genau an, auch inklusive die Organtransportbox, in der dann ein Herz angeschlossen ist an Strom quasi, damit es weiter pumpen kann. Und ist damit dann zufrieden, lässt die Gruppe durch in den Flieger. Es ist auch kein klassischer... es ist nicht kein klassischer, ist ja so ein Transportflieger, richtig? So ein Frachtflieger, aber mit Sitzbereichen auch. Im Flieger kommt dann James auch langsam zu sich, checkt auch dann mal in einem unbeobachteten Moment. Nekros geht nämlich gerade aufs Klo und damit ist er und Kara alleine im Sitzbereich. Und die Transportbox auch. James macht die dann auf oder versucht sie alleine aufzumachen, kommt aber bei der gefesselt oder mit Handschellen an den Sitz gebunden ist, nicht richtig ran. Kara unterstützt ihn, die sich dann für ihr Verhalten entschuldigt. Also sie glaubt jetzt dann doch auf einmal James, hatte einen kompletten Sinneswandel, der wie auch immer herbeigeführt wurde. weiß ich nicht. Also das ist auch so ein Thema, was ich ein bisschen störend finde, weil da jetzt, ja, er erzählt ihr dann, wie das mit dem Schusswechsel war. Aber alle Infos davor hat sie nicht geglaubt. Das hat sie dann geglaubt, spielt dann trotzdem alles komplett mit für eben Koskov und Co. Ja, jetzt auf jeden Fall hat sie sich dann entschieden, James ist irgendwie der Heilsbringer und nicht mehr die anderen. Okay. Ja, sie machen das Ding auf und ja, James identifiziert das Herz direkt als tierisches Herz, es sei nicht menschlich und das Eis, was drumherum liegt, um das Ganze zu kühlen, das beinhaltet auch jede Menge Diamanten, die versteckt sind und da fröhlich vor sich hin glänzen und schimmern. James will dann von Kara nur noch seinen Schlüsselbund haben, weil wir wissen ja aus Abteilung Q, das Ding ist eine Allzweckwaffe, damit kommt er bestimmt aus jeder misslichen Situation wieder raus. In dem Moment kommt aber Georgi in den Passagierraum und hat mal wieder beste Laune. Er lässt James auch direkt einen Kaffee zukommen, also Kara soll ihm Kaffee machen und teilt ihm dann mit, dass er James an die Russen ausliefern wird aufgrund des Mordes an Pushkin. Gut, James hat mich dann so gedacht, ja, warum will er mich denn nicht direkt ausschalten? Nee, Georgi ist ja nicht kein Untermensch, er will ja James lediglich da an die Russen verraten und was will man damit erreichen? Niemand wird ihm doch seinen Seitenwechsel abkaufen, dieses Hin und Her und Hin und Her. Der MI6 wird bisher, weiß ja dann auch schon Bescheid. Und dann sagt Koskov, ja, welcher Wechsel? Er war doch die ganze Zeit für Pushkin und sollte den MI6 lediglich fehlleiten. Also das ganze Spinnenkonstrukt wird noch etwas weiter gewoben. Und endet mit dem Zitat, Pflicht kennt kein Erbarmen. James sagt, Georgi kann ihn mal kreuzweise. Und das ringt Kara dann einen Schmunzler ab. Nimmt eigentlich Koskov zur Kenntnis, sagt dann aber nichts. Ist okay. Der Flieger landet dann auf einem Militärflughafen. Und uns wird mitgeteilt, wir befinden uns in Afghanistan. Koskov wird von Oberst Feodor, einem alten Freund, willkommen geheißen. Und übergibt direkt quasi noch auf der Treppe zum Flieger Bond als Mörder an quasi diese sowjetische Außenstelle. Kara hat den Schlüsselbund erbeutet, den James haben wollte, wird aber dann auch direkt als Verräterin denunziert und auch übergeben. Also Koskov liefert sie hier direkt auch mit ab. Beide werden daraufhin abgeführt. Georgi bittet dann seinen Kumpel, den Oberst, um Männer und auch Fahrzeuge, weil er hat da eine geheime Mission am Laufen und braucht dementsprechend hier lokale Kapazitäten für. Geht alles relativ flott jetzt. Unser dynamisches Duo kommt in ein Militär, ich würde es mal Übergangsgefängnis nennen, weil so richtig auf viele Insassen ist es nicht ausgetrimmt, eher so Ausnüchterungszellen. Und der dortige Wärter fällt natürlich direkt mal durch extrem positives Verhalten gegenüber Kara auf. Also wird da dezent übergriffig, deutet da schon an, wie der Aufenthalt hier verlaufen könnte. Und es gibt noch einen weiteren Gefangenen, der fragt, ob sein Berufungsgesuch durchgegangen ist. Und der Wärter relativ sadistisch sagt, nee, ist abgelehnt und morgen übrigens wirst du erschossen. Und ja, kannst jetzt schon mal zu deinem Allah beten, die Nummer ist für dich gegessen. Daraufhin entsteht ein kleines Handgemenge, bei der Kara den Schlüsselbund auf den Boden wirft. James greift danach, bekommt beim Bücken vom Wärter schon seinen Schläger ab, also wird dafür sanktioniert. Schafft es trotzdem, diesen Bund zu aktivieren und übergibt ihn an den Wächter. Er schaltet dann mit diesem Schlüsselbund, mit dieser Explosion, die daraus entsteht, zwei Leute aus, unter anderem diesen Hauptwächter, der aber nur kurzweilig, und den dritten noch vorhandenen Wächter, der wird dann kurzerhand im Faustkampf übermannt. Jetzt entsteht dann aber so ein etwas kleineres oder längeres Duell eben mit diesem Hauptwächter und es geht hin und her. Kara setzt sich dann auch noch ein und erzielt ein K.O. bei einem anderen Kerl, und der andere Gefangene, der, wie gesagt, morgen eigentlich hingerichtet werden sollte, unterstützt James auch noch im Rahmen seiner Möglichkeiten, und damit kann das Blatt gewendet werden und James schafft es, diesen Wärter, Wächter, wie auch immer, in eine Zelle reinzubuxieren, ihn auch dabei zu verletzen, und sperrt ihn letztendlich ein. Der andere Insasse freut sich seines Lebens, lacht sich halb tot über diese Slapstick-Situation. Kara ist komplett euphorisch, schreit rum, ja, jetzt sind wir frei, jetzt haben wir es geschafft. James ist da ein bisschen realistischer, pragmatischer unterwegs, sagt, ja, puh, also wir sind jetzt hier immer noch auf so einem Militärstützpunkt, wo uns keiner positiv gesonnen ist, könnte besser aussehen. Kurz bevor sie dann gehen, wirft James auf Wunsch des anderen Gefangenen ihm den Schlüsselbund zu, sodass er sich befreien kann, und sie tarnen sich in Militäruniform und beobachten draußen dann, wie die Transportbox mit den Diamanten in ein schweres Militärfahrzeug verladen wird. James hat dann die Idee, wie sie von dieser Station runter oder von der Base runterkommen sollen. Er nimmt so ein Fahrzeug in Beschlag, mit dem Flugzeugtreppen transportiert werden, fährt die relativ nah an den Zaun ran und ja, dann wird, kurz bevor sie eben drüber jumpen können, ihre Flucht entdeckt, schaffen es aber noch vom Gelände und rennen in die Wüste, schaffen es gefühlte 20 Meter und werden direkt dann von den, jetzt schon mal vorweggenommen, Mujahideen gefangen genommen, und ihr neuer Kollege, der eben auch eingesessen hat, der carried sie und sagt, hey, die sind auch gegen die Russen, die nehmen wir mal schön mit, die brauchen wir jetzt nicht hier liquidieren oder so. Und dann reitet man in 1001er Nacht auf den Pferden durch die Wüste und auch durch überfallene Dörfer.
Ich denke mir auch so, dieser Militärstützpunkt, der liegt einfach im Nirgendwo. So ist einfach ein Stützpunkt, da ist gar nichts als, weiß ich nicht, Umschlagplatz für Schmuggel offensichtlich oder irgendwelche krummen Geschäfte. Ich check auch nicht, warum die den da irgendwo halt hinplatziert haben, weil ist ja eigentlich nichts.
Eigentlich gefühlt nicht, aber gut. Sollte man meinen. Ja, sie reiten dann auch durch komplett überfallene Dörfer, Ortschaften, kommen unter großen Jubel dann an eine Art Stadt oder, ja, in Anführungsstrichen kleine Festung, weil es ist schon eine große Mauer drumherum. Und ja, es wird gejubelt, es wird in die Luft geschossen, der Gefangene wird sehnsüchtigst begrüßt. James und Kara werden dann erstmal in einen schicken, orientalisch angehauchten Raum gebracht und
aber es ist irgendwie so eine latent aggressive Stimmung so die ganze Zeit so, oder?
Ja.
So ein bisschen verschwiegen, keiner redet groß, zumindest mit denen nicht. Sie werden immer so ein bisschen misstrauisch begutachtet, ich weiß nicht, oder beäugt. Fand es irgendwie, nicht so ganz entspannt für die zwei.
Ja, geh ich mit, und James beobachtet dann noch aus seinem Fenster, wie einer der Männer da sehr, sehr uncool mit den anderen Leuten umgeht oder auch mit den Kamelen umgeht und so weiter und so fort. Aber es macht auch nichts Größeres auf. Es ist einfach nur so die Erkenntnis, okay, das ist jetzt hier nicht die Spitze der Nahrungskette, der Zivilisationskette, sondern hier weht noch ein anderer Wind. Daraufhin werden sie dann auch abgeholt zu dem, ja, ihrem Kumpel, dem Gefangenen. Der stellt sich vor als Kameran Shah. Er entschuldigt sich für die Theatralik, habe in Oxford studiert und das sei so ein Überbleibsel, und gibt den beiden auch direkt neue Kleider. Kara soll dann auch daraufhin erstmal direkt abzischen und sich umziehen gehen. James sagt, er will zurück zum Stützpunkt, er muss da einen Auftrag zu Ende bringen. Das sorgt für mächtig Gelächter der anderen Männer im Raum. Das ist ein extrem dummes, ja, eine sehr dumme Idee, es ist ein reines Himmelfahrtskommando und es wird auch nicht hier von der Gruppe unterstützt, also er braucht nicht damit rechnen, dass da irgendwie ihm hilft. Dann will James wenigstens Kontakt zu den Führern der Mujahideen haben. Das sorgt für den nächsten Lacher, denn Kamara Shahn ist der stellvertretende Kommandant des östlichen Distrikts oder was auch immer und steht direkt vor ihm. Er wurde beim Auskundschaften geschnappt und man konnte ihn aber Gott sei Dank nicht identifizieren, sonst hätte das ganz große Probleme mit sich gebracht. Und ich denke, ja, warum muss denn der stellvertretende Kommandant alleine auf irgendwelche Speerdinger gehen? Hat man da nicht andere Leute in der Regel für, aber okay.
Ja, es ist zumindest ein bisschen Himmelfahrtskommando, dass du halt dann gleich die ganze Gruppe einreißt, wenn der Führer irgendwie fehlt, den du dann wieder ersetzen musst oder so. Ist ein bisschen wild.
Tja.
Naja, gut.
Dann darf James sich auch mal vorstellen und sagt, wer er ist, was sein Plan ist und so weiter und so fort. Es geht hier schließlich auch um Waffen, die auch gegen die Mujahideen eingesetzt werden können von den Russen. Shah erkennt die Präsenz, also für ihn ist das jetzt auch ein Thema, und will James auch direkt zum Kommandanten bringen lassen. Das dauert James aber zu lang, er muss jetzt handeln, oder es muss jetzt generell gehandelt werden. Dann sagt Shah, ja, das kannst du vergessen, die Ziele von uns sind deutlich höher als jetzt hier deine popelige Idee. James soll sich ausruhen und trifft in dem Ursprungszimmer, also in der Räumlichkeit, wo sie untergebracht sind, wieder auf Kara. Die hat sich umgezogen. Er klärt sie auf, dass sie morgen mit den Mujahideen zum Kommandanten reiten. Sie wird aber alleine gehen, weil er will weg, er will wieder zum Stützpunkt, er muss eine Mission ausführen. Und das macht sie dezent sauer. Sie erkennt darin auch dieses Himmelfahrtskommando, wie wahrscheinlich jeder normal rational denkende Mensch, und sagt, sie werde nicht auf ihn warten. Dann sagt er, umso besser, sie soll schauen, dass sie irgendwie nach England, nach London kommt. Und das steigert nicht gerade die Stimmung. Sie eröffnet dadurch eine wilde Kissenschlacht. Die Schlacht, die entwickelt sich dann zu einer etwas zärtlicheren Nummer. Man kommt sich da ein wenig näher, würde ich behaupten.
Man könnte jetzt würde ich meinen, mitgehen. Es wird übergangen, aber würde ich mitgehen. Okay. Die Details bleiben uns glücklicherweise erspart.
Top. Dann könnte man ja meinen, okay, James will ja nicht mitreiten am nächsten Morgen. Dann wird er sich in der Nacht- und Nebelaktion davon machen. Mhm. Ja, nee, Pustekuchen. Die reiten dann doch zu zweit mit den Mujahideen los, inklusive James. Am Stützpunkt währenddessen setzt sich ein Panzerwagen eben mit der wertvollen Fracht, Negros und Koskov, in Bewegung. Die Karawane rund um James macht einen Stopp nahe einer Oase und er nutzt die Gunst der Stunde und untersucht erstmal die Fracht, welche die Kamele transportieren in so Erste-Hilfe-mäßig verpackten Säcken, und findet relativ schnell raus, es handelt sich um reines Opium.
Ist auch immer geil, wie das einfach direkt probiert wird. Also ich weiß nicht, ob das so förderlich ist, da eine Messerspitze voll zu nehmen und zu sagen, ah ja, ist Opium. Ich wüsste jetzt auch nicht so genau, mit welchem Geschmack ich rechnen muss, aber vielleicht hat Bond Vorerfahrung.
Bestimmt Lakritz.
Ja.
Ja, und zufälligerweise trifft man sich eben an derselben Oase mit den Russen und hat dort einen Deal. James fragt Shah, was hier abgeht. Der antwortet, dass man ab und zu eben mit dem größten Drogenbaron hier zusammenarbeitet. Man ist auf die Kohle angewiesen. Und ihm persönlich ist es egal, ob die Russen jetzt durch Opium oder Drogen oder Blei sterben. James beobachtet den Handel vom Opium-Dealer und Koskov. Das Geld der Russen für die Waffen wird dann für die Opium-Deals genutzt, schließt James. Man hat einen Riesenprofit und kann dennoch dann die Waffen an die Russen liefern. Also ist eine Win-Win-Win-Situation für Whittaker und seine Bande. James fragt dann Shah nochmals nach Hilfe. Dieser sagt, ein Konflikt mit dieser Opium-Mafia, die wir hier haben, wäre unfassbar dumm und riskant. Aber vielleicht ist es doch gar nicht so blöd, solange wir von den Russen unser Geld bekommen, dann können wir das doch eigentlich machen. Und jetzt wollen die Russen dann, oder beziehungsweise man sein Geld bekommt und die dann anschließend verschwinden. Das war natürlich die Utopie, die man sich erhofft. James will Sprengstoff von Shah haben.
Das ist auch geil, so, die stehen in der Wüste und so. Ja, okay, wir können hier was deichseln. Ich brauche von dir nur Sprengstoff. So. Okay, ja, bringe ich dir. Sicher auf irgendeinem Kamel auch dabei. Kein Thema.
Gesagt, getan, Shah lässt das organisieren. Ein LKW von den Russen wird dann mit dem Opium komplett voll beladen. Negros stoppt einen getarnten Bond, der hat sich da verschleiert, mehr oder weniger, will das Opium aber nur kontrollieren, also identifiziert James nicht. Und James steigt dann in den LKW, versteckt sich bei der Ladung inklusive Sprengstoff, den er da unterbringt. Die Transaktion ist abgewickelt. Kara will, dass Shah James jetzt hilft, weil der düst ja jetzt davon. Doch der sagt, jetzt ist er auf sich selbst gestellt, das hat er sich ja selber auch eingebrockt. Daraufhin klaut sie ihm die Waffe und reitet wie eine wild gewordene Amazone hinter dem Transport her. Ich würde behaupten, das Fahrzeug ist ein Tick schneller als das Pferd, aber kann mich auch irren. Und das überzeugt Shah dann widerwillig, mit seiner gesamten Armee auch hinterher zu reiten.
Gut, dass eine Person alles, weiß ich, wie viele Leute der da mit dabei hat, überzeugen kann, hinterher zu reiten und sich zu opfern. Weil auch für die gegen den Waffenstützpunkt zu ziehen, auch ein bisschen Himmelfahrtskommando zu Pferd.
Aber was? Auf der Fahrt bastelt James dann wild an seinem Sprengstoff rum und tarnt ihn in einen der Opiumsäcke. Sie kommen logischerweise auf der Militärstation an und halten dort am Transportflugzeug, verladen nun die Fracht. Die Mujahideen schalten die ersten Wachen am Stützpunkt aus. Kara soll aber bitte jetzt hier nicht weiter folgen, sondern außerhalb des Stützpunkts warten.
Wie gemacht, dieses Zitat, wie gemacht dafür, dass sie anfängt, Scheiße zu bauen. Eigentlich immer. Ja, du wartest hier. Ja, ja, mache ich. Ich bin dann, ich holt mich dann nachher hier wieder ab und weg waren sie. Und sie dann irgendwann auch. Aber er geht erstaunlich lange gut tatsächlich.
Erstaunlich lange. Man hätte ja erwarten können, dass sie da auch.
Ja, dass sie direkt rumschleichen, so, ah, ich schau mal hier ums Eck und da noch und dann irgendwie, weiß ich nicht, gefangen genommen wird oder was weiß ich. Aber das haben wir mal nicht gemacht, die Version.
Ja. James hilft dann beim Ausladen und deponiert seinen Bombensatz höchst selbst im Flieger und stellt den Zeitzünder auf 10,5 Minuten.
Hat halt auch nicht gelernt, dass es gerade eben schon schiefgegangen ist. Da muss er wieder selbstständig den Scheiß platzieren, anstatt den scharf zu stellen, irgendjemand mitzugeben und sich aus dem Staub zu machen. Aber hey.
Ja, wie du schon sagst, jetzt beim zweiten Mal klappt es nicht. Er steigt aus der, also war ist quasi der Letzte im Flieger, steigt dann aus. Über die normale Tür, die will die Treppe runtergehen und ja, läuft dann quasi in die Arme von Koskov und Nekros. Also ist super gelaufen. Es entsteht daraufhin ein Feuergefecht, beziehungsweise nur James eröffnet das Feuer. Die Gegenseite vermeidet das tunlichst, weil sie den Flieger nicht beschädigen wollen, so Koskov. Dann kommen die Mujahideen auch noch angeritten auf ihren Pferden und Shah himself auf einem Radlader, der den Weg öffnet und alles platt macht, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Das Gefecht beginnt, der Showdown beginnt, James setzt sich ins Cockpit, startet den Flieger, Nekros und Georgi verstecken sich unter einem LKW und schauen einen Großteil der ganzen Sache extrem belämmert zu, wie James den Flieger auf Touren bringt. Im letzten Moment rennen die beiden dann zum Flieger, können ihn aber zu Fuß nicht mehr erreichen. Kara muss sich dann auch mit einem Soldaten rumprügeln, gewinnt natürlich. Der Lagerkommandant wird in einem Tank-LKW auch noch zwischenzeitlich in die Luft gejagt durch die Mujahideen. Ja, Kara ist dann auch auf dem Stützpunkt gelandet, fällt vom Pferd oder wird abgeworfen, versucht händeringend James zu erreichen, wie so eine Gestörte. Also sich freiwillig da in extreme Gefahr zu manövrieren, nimmt einen Jeep, daraufhin schaltet sich bei Georgi dann auch der Schalter um und denkt, ey, das ist ja eine geniale Idee, ich kann ja einfach ein Fahrzeug nehmen und an das Flugzeug ranfahren, weil das könnte ja klappen. Also ist dann total inspiriert und ja, James macht für Kara die Heckklappe auf und bedeutet ihr reinzufahren.
Ja, die haben auch, muss man ja auch noch sagen, das Rollfeld muss endlos sein. Die haben noch Zeit, kurz zu kommunizieren. Kara freut sich, dass Bond winkt, aber er will ihr eigentlich zu verstehen geben, was sie zu tun hat. Du kannst da locker mithalten, ist gut.
Auf jeden Fall, also endlos langes Rollfeld hat mich dann auch so ein bisschen, ich meine, es war Fast and Furious 7 erinnert, da gab es auch eine ähnliche Szene, wo das Rollfeld schier unendlich lang war und der Startvorgang unfassbar ewig gedauert hat, aber er ist der Wahnsinn auf jeden Fall. Sie schafft es hinten reinzufahren. Nekros kann sich noch durch die Tür quetschen und ein anderes Flugzeug will jetzt dummerweise gerade auf der Landebahn landen, wo James abheben möchte. Und im letzten Moment schafft James noch das Ding hochzureißen und drüber zu fliegen. Der Flieger kollidiert allerdings dann mit Koskov. Der wird in seinem Jeep getroffen, überlebt das Ganze aber. Warum? Werden wir noch sehen. Also er hat nochmal seinen Auftritt. Aber ansonsten wäre wahrscheinlich jetzt hier auch schon zugrunde gegangen. James will nun, jetzt denkt, alles klar, Mädchen gerettet, Beute gerettet, dann kann ich jetzt auch mal die Bombe wieder entschärfen, ansonsten
und fliegen wir hier in die Luft. Und kann auch einfach das Steuer schnell, also dass er das Ding allein schon fliegt, easy, aber dann Kara kriegt eine Einweisung mit zwei Sätzen und dann
stimmt, ja.
Die steuert das Ding, die fliegt den Vogel mal eben. Musst du nur ruhig halten, alles easy.
Er hat jetzt auch viele, viele Flugsimulator-Erfahrungen.
Ja, viele Flugstunden.
Also, wir wissen alle, was passiert. James will die Bombe entschärfen, schafft es nicht, weil Nekros ihn vorher angreift. Es sieht anfangs extrem schlecht für James aus, kann sich dann aber aus so einem Netz, mit dem er überfallen wurde, befreien, das Blatt ein bisschen wenden. Kara versucht auch zu unterstützen, indem sie wieder mal die Heckklappe aufmacht und ja, das Ding ein bisschen hochzieht.
Ist auch, den Gedanken habe ich auch nur so bedingt verstanden. So, ja, okay. Wir sind auf, weiß ich nicht wie viel Fuß, aber machen mal die Heckklappe auf, vielleicht hilft es ja beim Kampf. Außer, dass hinten windiger wird, sehe ich jetzt keinen Vorteil, aber du kannst dich natürlich recht leicht...
Im Worst Case wäre halt Bond auch rausgeflogen und hätte nie wieder das Ding landen können, aber ja, ist okay.
Also ich habe den Nutzen nur bedingt, die Gefahr war schon deutlich größer als der Nutzen, dass man vielleicht sich Nekros entledigen kann aus der Heckklappe.
Ja, der Spektakel wird umso größer auf jeden Fall.
Absolut. Und auch nicht schlecht, muss man sagen. Also die Szene an sich ist ja alles gut.
Ja, dann, daraufhin fliegt ein Netz mit dem ganzen Opioiden aus dem Flugzeug raus, hängt dann nur noch an so ein paar Sicherheitsseilen quasi, baumelt hinten die Heckklappe runter und daran hängt dann auch James und Necros, die sich weiterhin battlen. Die Bombe tickt natürlich weiter, das Seil, an dem diese ganze Geschichte hängt, ist kurz vorm Reißen. James schafft es, das Netz zu durchtrennen und die Ladung damit größtenteils im Winde verwehen zu lassen. Jedoch natürlich nicht das Päckchen mit der Bombe, das ist weiterhin an Bord. Es gibt einen extrem zähen und kräftezehrenden Kampf. James schafft es im letzten Moment, dann seinen Schuh mit einem Messer aufzuschneiden oder die Schnürsenkel vielmehr, an dem Necros noch flehentlich hängt. Also,
hattest du da auch das Gefühl, dass da Originalton drin ist?
Ja, ja.
Weil
ja,
Necros schreit dann irgendwie, no, no, no.
Ja.
Das ist saugeil. Haben sie irgendwie nicht synchronisiert.
Wollte die Originalemotion wahrscheinlich mit transportieren. Und fliegt dann davon. Und man muss ja wirklich sagen, dass Necros ihn mehr oder weniger anbettelt, es nicht zu tun und James aber eiskalt durchzieht.
Ja. Seine Springerstiefeln, die er da abschneidet, du. Hatte ich ja vorher gar nicht gesehen, dass er so riesen Stiefel da anhat. Passt gar nicht zu den Mujahedins Outfit.
Nicht so richtig, aber...
Vielleicht Schuhe hat er keine gekriegt, vielleicht auch, ja.
James schafft es natürlich in letzter Sekunde in den Flieger rein und dann reißt das Seil, also das wäre auch sein Ende gewesen, entschärft dann die Bombe bei 2 Sekunden. Auch das eine klappe Nummer. Geht zurück zu Kara, die hat irgendwie geträumt, gepennt, was auch immer, weil das Flugzeug jetzt komplett auf dem Bergmassiv zusteuert. James im letzten Moment noch übernehmen kann, hochzieht und damit vermeintlich den Tag rettet. Er sieht dann noch, wie die Mujahedin von den Panzerwagen gejagt werden. Also das Blatt hat sich leider jetzt auch gewendet und will diese unterstützen, indem er zum 180. Mal die Heckklappe öffnet, die Bombe abwirft.
Ist schon aber auch ein geiles Feature an so einem Flugzeug. So, muss man schon nutzen, wenn man es hat.
Meinetwegen, also wir haben jetzt auf jeden Fall einige Heckklappenöffnungen in diesem Film gesehen, auch einschließlich der Pre-Title-Szene. Schafft es, die Bombe rauszuwerfen, Punktlandung, das Ding landet vor einem der Panzerwagen, die gerade auf einer Brücke sind, damit wird die Brücke gesprengt und auch die Panzer. Also das freut natürlich die Mujahedin, die ballern daraufhin wieder endlos viel Munition in den Himmel. Nun zeigt das Flugzeug leider eine Treibstoffwarnung an. Durch die Schüsse wurden die Triebwerke beschädigt.
Und ich hab davor noch gedacht, das muss noch kommen. Und dann dachte ich so, okay, jetzt sind wir doch sehr weit fortgeschritten, es kommt vielleicht doch nicht mehr. Und genau in dem Moment so schaut Bond aufs Ding und, oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Es ist mir leider manchmal ein bisschen mit zu viel Ansage. Aber gut. Vor allen Dingen, weil davor ja schon so viel Action war, du hättest auch gut und gerne sagen können, komm, ist gut an der Stelle.
Das stimmt, aber nein, man nimmt den Wink auch noch mit. James sagt, ey, shit, hoffentlich kommen wir damit nach Pakistan noch. Kommen sie nicht. Ein Triebwerk nach dem anderen fällt aus. Und ja, dann sagt James, ja, landen können wir ja auch nirgendwo, hier sind überall Berge. Kara soll doch schon mal in den Jeep steigen. James öffnet dann natürlich wieder dein Lieblingsgadget, die Heckklappe, steigt auch in den Jeep und landet mit diesem und einem... eine Art Fallschirm dann spektakulär auf eine Art Landebahn. Das Flugzeug zerschellt an einem Berg.
Ja, dafür, dass man da nicht notlanden konnte, dachte ich, hatten sie schon viel Platz, eigentlich so eine Hochebene.
Ja, es sah auch erstaunlich nach einer Landebahn aus, wo sie da drüber geflogen
sind. Und dann fallen sie aus dem Flugzeug und nächste 200 Meter weiter ist die Straße. Also hättest du schon mal probieren können, irgendwie gescheit zu landen. Aber gut.
Ja, gut. James sitzt dann im fahrtüchtigen Jeep und sieht da ein Verkehrsschild, sagt, top, er kennt ein gutes Lokal in Karachi und fährt los. Sie sollten in ein paar Stunden dann da sein und ja, Ende gut, alles gut. Nein, wir haben ja noch jemanden vergessen, nämlich Whittaker. Man ist bei seinem Anwesen und Leiter und observiert
himself. Der Schnitt, auch gottlos. Also den Schnitt, Junge, das ging mir viel zu schnell. Und auf einmal stehst du in irgendeinem Hotelanwesen oder so gefühlt oder Privatvilla-Anwesen und denkst dir so, was ist denn hier los? Also, das hat mich ein bisschen verloren kurz.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Es ist Whittakers Villa-Anwesen und Leiter observiert dieses und gibt James eine Übersicht der Wachabläufe. Also er ist quasi sein viertes Auge. James schaltet dann die erste Wache aus. Felix wird dabei von den 2 Damen, die wir schon kennen, umschwirrt. Das wirkt auch alles ein bisschen deplatziert, aber okay. James kommt dann in Whittakers Spielwiese rein, also erstmal im Gang des Schreckens mit allen Persönlichkeiten, mit Rang und Namen und anschließend dann eben auf diesem dekorativen Schlachtfeldern. Dort spielt Whittaker gerade Krieg mit auf einem dieser Schlachtfelder und James platzt gerade wegs rein und korrigiert und sagt, es ist historisch falsch, was hier abläuft. Whittaker sagt, ja, das ist aber auch seine eigene Adaption dessen und was er daraus macht, also das ist, wie es hätte besser sein können sogar noch. James sagt, ja, ist ja schön, er möchte jetzt aber hier Koskov haben. Ja, den kann er haben, sobald Whittaker sein Opium hat. Sagt James, ja, das ist schlecht, weil das ist verbrannt, das ist futsch. Da, ja, dann sagt Whittaker, das ist jetzt sehr ärgerlich, weil...
hätte man noch was mitmachen können.
Ja, genau, da hätte was raus entstehen können, also man hätte sich da irgendwie einigen können. Und James sagt weiterhin, entweder ist Whittaker jetzt dran durch die Russen oder die Amis, kann er sich mehr oder weniger aussuchen. Keiner möchte gerade mehr so gern mit ihm verkehren. Und in einem unachtsamen Moment fährt Whittaker eine elektronische Schublade aus, weil James mal wieder viel zu lange labert und zu wenig handelt, setzt ihn damit außer Gefecht, zieht dann selbst seine magischen Waffen aus allen Schubladen raus und der Beschuss beginnt. Whittaker hat ein Special-Schutzschild um sein Maschinengewehr drumherum und James verballert das ganze Magazin auf dieses Schutzschild, ist dann blank und steht wieder unter schwerem Beschuss von Whittaker. Der zerlegt sich da gerade selbst die komplette Bude mit allem, was er hat. Also wirklich einen sentimentalen Wert an seinem ganzen Zeug hat er anscheinend nicht. Es wird wieder Zeit für James' magisches Schlüsselbund. Anscheinend gibt es Neues oder ich habe was verpasst.
Ja, vielleicht kann der auch alle Effekte nacheinander, weiß man nicht.
Ah, gut, das könnte auch sein.
Aber würde mich wundern, weil es ja nicht viel dran an dem Ding.
Währenddessen macht Whittaker so eine kurze Geschichtsstunde aus der Vergangenheit, versucht immer wieder irgendwelche Parallelen zu ziehen. Es ertönt der Playboy-Pfiff und ja, Whittaker wird von einer Statue erschlagen, ist hinüber. Ein weiterer Angreifer oder eine Wache vielmehr kommt in den Raum gestürzt, stellt James, ist schon kurz vom Abzug, doch dann kommen Pushkin und seine Männer rein, erledigen den Mann und damit, sagt Pushkin, sind sie dann jetzt wohl erstmal quitt. Also man hat sich da jetzt gegenseitig mal kurz den Tag gerettet. Koskov kommt kommt reingestürzt, gefangen genommen und macht eine riesen Show. Mal wieder, er wurde hier gefangen gehalten und er ist hier das Opfer, bla bla bla. Pushkin spielt ein bisschen mit, sagt, ja, er wird jetzt auch erstmal direkt nach Moskau geschickt. Koskov freut sich, ist happy, weil er denkt, er ist hier heil aus der Nummer rausgekommen. Dann kommt aber der Nebensatz, ja, als Diplomatenasche und das Lächeln gefriert. Die Nummer ist durch. James will wissen, was mit Kara ist. Sie ist schließlich auch laut Pushkin eine Verbrecherin. Man hat dann einen Schnitt und Kara spielt mit ihrem, ja, mit Einschussloch versehenen Cello an einem vollen Konzertsaal. In einem vollen Konzertsaal steht dort auch im Mittelpunkt. Und danach wird sie wie ein absoluter Großstar gefeiert. Autogramme, Blitz, Lichtgewitter und so weiter und so fort.
Ja, schneller Aufstieg auch, also.
Und sie wird auch Gorgol, der hat auch nochmal einen Auftritt von M vorgestellt. Sie bekommt mitgeteilt, dass alles geklärt ist und sie ein Einreisevisum erhaltet. Dann kommen auch noch zu allem Überfluss die Mujahedin in ihrem Sonntagszwirn in die Runde gerappelt.
Bisschen fehl am Platz auch. Vor allem, weil die gefühlt, wo spielen die den ganzen Spaß? Irgendwo im Ostblock, oder?
Hätte ich jetzt vermutet, bin mir aber nicht ganz sicher.
Rein von den Räumlichkeiten her oder so, hätte ich jetzt eher auf Osteuropa getippt als auf nördliches Afrika.
Mhm. Ja, und die wirken natürlich sehr deplatziert und Shah entschuldigt sich für das zu spät kommen. Sie wurden wegen dem Einreisevisum aufgehalten. Sie entschuldigen sich und wollen natürlich auch wissen, wo James ist. M sagt, der sei außerlands im Einsatz. Da kann man jetzt nicht größer ins Detail gehen. Kara zieht sich ein bisschen angegriffen in ihre Umkleide zurück. Wahrscheinlich, weil sie auch James vermisst hat. Und Überraschung, der wartet natürlich dort auf sie. Sie glaube doch nicht, dass er sich diesen Genuss entgehen lassen würde. Und dann geht's hinter einer Umziehtrennwand ordentlich zur Sache. Und damit endet dann auch der Hauch des Todes, jetzt eher der Hauch der Zärtlichkeit Und wir erfahren am Ende des Abspanns mal wieder, James Bond will return. Wir wissen aber nicht, in welchem Film, beziehungsweise wir schon, aber ja, zu dem Zeitpunkt wusste man das noch nicht.
Ja. Wild auf jeden Fall, kann man da nur sagen. Wieder sehr, sehr viel drin. Und eigentlich auch durchgehend, zweiter Teil, durchgehend Action.
Ja, durchgängig ging es zur Sache auf jeden Fall. Jo, ich denke, die einzelne Besprechung macht jetzt wahrscheinlich Sinn geknüpft ans Ranking. Mir ist ja dann aufgefallen, wir haben ja da doch einiges an Kategorien gehabt und das zieht sich ja dann doch immer ganz, ganz gerne. Deswegen macht es ja wahrscheinlich Sinn, das jetzt dann zu kombinieren. Ich habe mir auch gar nicht so viele Notizen gemacht, ich sage das immer wieder, aber dann wird es dann doch länger. Aber ich glaube, diesmal kann ich mich wirklich da relativ kurz fassen.
Ja, da bin ich gespannt, wie schnell wir da durchkommen. Ja. Es darf ja auch nichts vergessen werden von unseren gehaltvollen Gedanken.
Absolut. Das wäre eine Tragödie. Und weil ich jetzt so viel Redeanteil hatte, würde ich vorschlagen, dann fang du doch gerne mal an mit der Bewertung aus deiner Sicht zum Titelsong und der Titelsequenz.
Mache ich sehr gerne. Ja, da ist schon wieder schwierig, da reinzugehen. Ich habe das Gefühl, an der Titelszene sitze ich jedes Mal gleich dran und versuche mich in dem Ranking zu erklären. Aha, Living Daylights war ja der Titelsong. Ja, fand ich erstmal persönlich eigentlich ganz cool als Song. Ist aber jetzt sehr subjektiv gewertet. Dafür gibt es vielleicht auch schon mal vorgegriffen irgendwie einen Punkt. In Summe finde ich aber den Titelsong, wenn ich das versuche objektiv zu betrachten, nicht unbedingt die allerbeste Wahl. Also ich finde, es passt nicht ganz so zu dem sehr actiongeladenen Film. Es wird auch später offensichtlich dann nicht mehr damit gearbeitet. Also er kommt im Film jetzt nicht nochmal groß vor. Was ja mir dann auch so zeigt, dass vielleicht die Passung zum Film so ein bisschen mittelmäßig war. Genau, und der Rest von der Titelszene, das haben wir auch ja schon dann im letzten Teil vor 2 Wochen zu Anfangs ein bisschen besprochen. Ist schon wieder sehr, sehr nah dran an den vorherigen. Das ist für mich nach wie vor keine Entwicklung, ist sehr vernichtend, aber eine sehr geringe Entwicklung, die zu erkennen ist. Also an sich mag der Stil ja vielleicht ikonisch sein und von mir aus auch Bond-typisch. Ich bin trotzdem der Meinung, dass ja dann die Inhalte also der Stil ist ja das eine, aber die Inhalte sind ja quasi identisch mit den vorherigen Filmen. Also wirklich die Schatten, Silhouetten und auch die Sprünge sind quasi, wenn da irgendwie durch die Luft gewirbelt wird, das habe ich ja alles halt schon mal gesehen. So, und da habe ich das Gefühl, da kann man genauso sagen, ja, haben wir hier schon 10-mal gesehen, könnte man aber mehr draus machen und den Stil aber ja trotzdem behalten. Also der Stil mit den Silhouetten, mach von mir aus oder bring da immer die Frauen rein, weil es irgendwie so Bond-Girl-mäßig passt, alles gut, aber überleg dir doch bitte ein bisschen was und fang nicht wieder an mit irgendwelchen Farben und tralala, das. Ja, ich glaube, viel mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Ich finde es in Summe wieder so ein bisschen dürftig. Du hast gesagt, du hast dich kurz gehalten. Ich versuche mich an der Stelle auch kurz zu halten. 3 von 10 Punkten.
Okay. Ich würde dem Großteil eigentlich genauso zustimmen. Das sind auch die ähnlichen Notizen, die ich auch hatte. Musik gefällt mir gut. Ich finde auch gerade die Orchesterversion von Living Daylight super.
Ja.
Es ist für sich da ein roter Faden irgendwie ersichtlich in der Gesamtchronik, also die wiederkehrenden Elemente. Es sind halt Elemente, die mir keinen Spaß bereiten, aber sie sind wiederkehrend, also deswegen ist es ja okay. Und man merkt auch deutlich, man ist in den 80ern angekommen, also es ist auch ein bisschen zeitgemäßer geworden in der Darstellung, also das ist auch soweit solide. Es ist einfach nicht mein Taste, es baut für mich wenig Spannung auf. Und ich finde auch, es wurden wenig Elemente aus dem Film übernommen, die einen direkten Bezug herstellen, jetzt auf die irgendwie mal was mit den Pferden zu machen, mit dem Hinweis auf Afghanistan oder vielleicht da mal was mit Waffen sind ja omnipräsent, deswegen ist das jetzt nicht so ein klarer Wink, aber mit irgendwie dem Überläufer zu arbeiten. Ja, irgendwelchen
bringen Diamanten rein, ne? So hatten wir zwar auch schon in manchen, war jetzt auch kein übelst geiler Take, aber ja, ich weiß, was du meinst.
Aber ich fände es auf jeden Fall cool, wenn du so ganz kleine Teaser hast.
Ja, ja, ja.
Wenn du beim zweiten Mal gucken denkst, guck mal da, das ist ja quasi schon Hinweis auf.
Voll. Und ganz ehrlich, die Pferde kannst du auch super als Silhouette abbilden. Hatten wir jemals Pferde als Silhouette? Nein. Hätte man geil machen können, wäre der Stil gleich geblieben, ja. Und wir hätten aber ein bisschen Entwicklung gehabt und hier, guck mal, passt zum Film. So.
Ja.
Ja, schade.
Ja, also ich glaube für sich und wieder für alle Leute, die Pre-Title, also die Title-Sequenzen sowieso super finden, wird das auch weiterhin super sein. Und gerade mit AHA, glaube ich, eine gute Ergänzung. Für mich persönlich ist es natürlich auch wieder nicht das Gelbe vom Ei, gerade mit Hinblick auf den neueren Bond-Title-Sequenzes, die mich da deutlich mehr abholen. Bin ich auch nicht so ganz happy und da bin ich bei ganzen 4 Punkten von 10 möglichen.
Ja, sind wir, glaube ich, ähnlich unterwegs, kann man so sagen.
So, jetzt aber Trendwende. Mein Bond, also mein Timothy Dalton, der hat deutlich besser abgeschnitten. Ich finde es super, welche Seriosität und Glaubwürdigkeit man ihm abnehmen kann. Also er verkörpert tatsächlich für mich wieder deutlich mehr die Rolle des Geheimagenten. Auch vielleicht im Sinne von Fleming, wie es in den Romanen so ein bisschen rüberkommt. Jemand, der seinen Job macht, weil es sein Job ist, da auch eine gewisse Ernsthaftigkeit reinlegt. Natürlich trotzdem vielleicht auch mal Sachen ein bisschen reflektiert oder ähnliches. Aber auch einfach in dieses Jobsetting reinpasst. Wie gesagt, mit dieser Professionalität, mit dieser Kühle, mit dieser vielleicht auch ein bisschen zu großen Kühle, die an den Tag legt. Der ist jetzt nicht der klassische Playboy oder auch dieses Comic Relief, wie es Moore angelegt hat. Das war mir halt einfach zu drüber. Ich finde, er kommt auch gut in die Dialogen weg. In den Action-Szenen wirkt er authentisch, transportiert durchaus Emotionen, positiv wie negativ. Also du nimmst ihm Trauer ab, du nimmst ihm aber auch Freude ab. Das hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich das krass fand, dass er sich so aufrichtig freuen kann in Zusammenhang mit Kara. Das hatten die anderen ja nie so richtig gezeigt, sondern eher so, ja, so eine, weiß ich nicht, so ein Ausnutzen-Ding. Das war jetzt keine richtige Freude, sondern eher Mittel zum Zweck und das ist mein irgendwie Teil des Berufs und nicht was Persönliches. Also in Summe finde ich das sehr, sehr gut. Was fehlt mir so ein bisschen, das ist der Humor, also nicht in dieser übertriebenen Weise wie eben bei Moore, aber so den einen oder anderen lockeren Spruch mehr hätte ich ganz gut gefunden. Manchmal in den Dialogen wirkt er für mich ein bisschen steif, also so ein bisschen arg abgeklärt und gar nicht so menschlich irgendwo.
Und introvertiert manchmal.
Ja, vielleicht auch das. Und es ist halt ein extremer Umstieg von Moore auf Dalton, das muss man einfach sagen. Ich glaube, wenn man die am Stück guckt und sich gerade dann an Moore gewöhnt hat, ist das jetzt halt eine ganz andere Richtung, die eingeschlagen wird. Und damit muss man dann auch erstmal klarkommen. Ich bin aber, wie gesagt, sehr angetan davon und gebe ihm ganze 8 Punkte.
Stark. Da würde ich, also ich gehe tatsächlich mit allem mit, habe mir da auch vieles in der Art aufgeschrieben. Würde vielleicht noch 1-2 Punkte ergänzen, gerade auch, weil du es angesprochen hast. Ich finde auch, es ist ein deutlicher Cut. Deshalb muss man sich am Anfang, finde ich auch, oder zumindest für mir ging es so, muss sich eine Weile an den neuen Bond so ein bisschen gewöhnen. Und zwar nicht, weil er es schlecht macht, sondern weil der Stil einfach komplett anders ist. Ich finde, er ist auch einfach nicht so eine Erscheinung wie Connery oder Moore, die teilweise durch ihre körperliche Präsenz, durch ihre Größe, ich würde behaupten, da sind wir jetzt deutlich kleiner geworden als Bond. Er fällt einfach nicht so auf. Er steht da nicht so als teilweise Hühner, hatte ich so ein bisschen bei Moore oder Connery, standen relativ groß da. Vielleicht liegt es aber auch am Kamerawinkel, das habe ich nicht ganz durchblicken können. Und er interpretiert aber dann halt zusätzlich auch die Rolle nicht so glamourös, sondern ist eher so ein bisschen, ja, gediegen und wirkt dadurch auf den ersten Blick, finde ich persönlich, ziemlich unscheinbar. Was ihm aber dafür dann halt deutlich mehr Seriosität gibt. Und er ist deutlich spritziger in den Szenen, finde ich, weil er einfach ein Mann ist, der so anpackt, der seinen Job, wie du gesagt hast, ernst nimmt, damit gut umgehen kann und er versucht auch immer direkt zu handeln. Er ist halt keiner wie Moore, der erstmal große Sprüche schwingt, sich irgendwie hofft, herauszureden, sondern ja, geht halt voll drauf, wenn es sein muss. Und das, finde ich, ist schon ein krasser Umschwung, aber sehr professionell und sehr geradlinig und das, ja, braucht jetzt nicht unbedingt quasi seine Ausstrahlung, um möglichst cool zu sein, sondern holt sich den Erfolg irgendwie so ein bisschen anders. Ich finde, über die Person selbst erfahren wir jetzt nicht viel mehr über Bond. Das finde ich so ein bisschen schade vielleicht. Er ist vielleicht manchmal ein bisschen nahbarer und ein bisschen menschlicher als jetzt in vorherigen. Einfach weil man ihm es ein bisschen mehr abkauft vielleicht auch. Ja, das sind so die Sachen, die mir so aufgefallen sind. Er hat natürlich auch wie jeder andere Bond so ein bisschen seine Dummheiten. Er verballert am Ende sein ganzes Magazin Obwohl wissentlich, dass er ihn nicht trifft. Nach 3 Schuss hätte er eigentlich sagen können, okay, das wird hier nichts. Wir müssen uns eine bessere Position verschaffen oder so. Solche Sachen, ja. Aber gut, so ist halt, glaube ich, gehört auch immer dazu und macht die ja dann auch ein bisschen verletzlicher und nicht zum absoluten Überflieger und Superhelden. Deshalb, ich bin auch bei 8 von 10 Punkten. Ich fand die Leistung echt cool. Vielleicht auch, weil es mir einfach vom Steam her wieder ein bisschen mehr liegt. Könnte aber auch ein bisschen mehr Humor gebrauchen, das stimmt schon. Aber da haben wir nochmal eine Chance dann in 2 Wochen.
Ich nehme ihm auch die Rolle einfach mehr ab als ja, Timur in den letzten Filmen, ja, weil das einfach voll. Aus der Realität ausgealtert total. Ist und er jetzt einfach in einem man ihm das abnehmen kann. So.
Ja, voll. Und ich weiß nicht, er macht halt auch das, was zu einem Agent dazugehört. Also es geht ihm nicht darum, cool zu sein und irgendwie den Fall zu lösen, sondern ja, wenn du anpacken musst, dann musst du halt daran. Kostet es, was es wolle quasi. Finde ich ganz gut.
Okay, dann mach mal weiter mit der Kara Milovi.
Ja, die gute Kara ist, habe ich mir gleich als erstes aufgeschrieben, ein recht solides Bond-Girl, finde ich tatsächlich. Ich finde, sie hat wenig Schwächen in dem Sinne, dass sie durch unnötige Aktionen negativ auffällt. Sie erschwert jetzt nicht unbedingt dauerhaftes Leben und ist so ein Anhängsel, sondern wenn es drauf ankommt, kommt sie ganz gut alleine klar, immer unter der Prämisse, dass wir sagen, hey, wir haben hier jetzt halt keine Geheimagentin oder irgendjemand, der aus dem Milieu kommt, sondern wir haben eigentlich eine Orchester, weiß ich nicht, Solistin am Cello, die irgendwie in die ganze Sache reingerät. Das finde ich tatsächlich aber auch gut so, weil dadurch, dass sie dann nicht alles einfach auf Zuruf super easy erledigen kann und super souverän ist, sondern das durch ihre Kernigkeit, sage ich mal, irgendwie noch versucht halt wettzumachen, ist sie halt ein bisschen realistischer und gerät halt irgendwie durch diesen Zufall da rein. Das finde ich irgendwie ganz interessant, weil sie sich halt irgendwie mit dem falschen Typ eingelassen hat, Koskov. Genau, die Rolle, ansonsten ist die Rolle natürlich irgendwie ein bisschen tricky für sie. Sie wird halt erstmal von beiden Seiten benutzt, eigentlich, wenn man es so will, weil Bond hat ja auch erstmal nur indirekt Interesse an ihr. Klar, er verschont sie am Anfang und so, aber ja, das ist so ein bisschen tricky, auch zu durchschauen. Und ich finde, in ihrer Rolle in der Mitte des Films ist dann irgendwie auch so ein bisschen ein Bruch drin. Anfangs hängt sie undurchsichtig irgendwie mit drin. In der Mitte ist sie recht zurückhaltend und finde ich eher ein bisschen passiver. Da muss sie dann auch von Bond ein bisschen gecarried werden. Und am Ende ist sie dann irgendwie vielleicht wieder ein bisschen zu kompetent. Also der Mittelteil ist vielleicht das, was ihr am wirklichsten entspricht von ihrer Person. Hinten raus, ja, da übernimmt sie halt schon ein paar Sachen, wo ich denke, okay, das ist vielleicht jetzt doch wieder ein bisschen zu krasse Entwicklung. Aber finde ich trotzdem ganz okay. Ich finde, dadurch ist ihre Person so in Ordnung charakterisiert. In erster Linie ist sie Musikerin und keine Agentin eben. So finde ich okay. Genau, sie ist auch ansonsten recht glaubwürdig und sympathisch, finde ich auch ganz gut so. Ich glaube, der Vorwurf, den man ihr halt machen kann, ist so ein bisschen, dass sie leicht zu beeinflussen ist, sowohl eben von Koskov als auch von Bond, der sie dann eben immer mal wieder auch lenkt, wie er es vielleicht gerade braucht. Ja, und so, das sind vielleicht so die wichtigsten Punkte, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe. Ich finde aber, sie schlägt sich insgesamt gut, eben vor allen Dingen dafür, woher sie kommt, aus welchem gesellschaftlichen Bereich sozusagen, und hat jetzt nicht die ganz großen Aussetzer. Also ja, die Heckklappe im Flugzeug, ob das der geilste Gedanke ist und so, sei mal dahingestellt, aber sie denkt wenigstens mit. Deshalb kriegt sie von mir als solides Bond-Girl 6 von 10.
Okay, auch das waren wieder viele Punkte, die ich genauso bei mir auch stehen habe. Darüber hinaus würde ich sagen, sie hat ich finde die Chemie zwischen ihr und James sehr gut und sehr glaubwürdig. Also wir haben einen generischen Beziehungsaufbau über die ganze Film hinweg, nicht nur so ein sporadisches Intermezzo, sondern man versucht, klar, James versucht das auf eine berufliche Art und Weise, das als Informationsgewinn, aber es entwickelt sich ja tatsächlich mehr daraus. Mhm. Es ist kein reiner Kurzauftritt und es ist auch nicht dieses femme fatale Ding, aber auch nicht dieses reine Damsel and Mistress Ding. Also es ist eine gute Mischung, finde ich. Auch das, was du gesagt hattest mit der Expertise im Bereich eben Cellistin, dass sie da ihre Nische hat, also irgendwo drin einfach gut ist und nicht einfach irgendeine dahergelaufene, die da irgendwie reinstolpert, sondern sie hat ja in ihrem Bereich extrem was drauf und ist auch da bewundernswert und kriegt das ja auch dreimal, ich habe 3 Auftritte in diesem Film, um ihr Talent unter Beweis zu stellen. Und
da hätten sie eigentlich da hätten sie eigentlich mal die Orchesterversion von Aha dann spielen können. Das wäre geil gewesen als Referenz.
Ja.
Aber ein bisschen unrealistisch auch.
Wahrscheinlich ganz so passend im Setting, aber ja. Genau, und sie, das hat sie ja auch gesagt, hat eine Entwicklung über den Film. Also vielleicht nicht ganz glaubwürdig unbedingt, aber trotzdem steigert sich der Mut und die Selbstständigkeit phasenweise extrem. Gegen Ende hin macht sie da schon mehr ihr Ding als das, was ihr aufgetragen wird. Und ja, das finde ich eigentlich immer gut, wenn es da einen unabhängigen Charakter gibt, der jetzt nicht nur am Rockzipfel von James hängt, sondern so sein eigenes Ding machen kann. Also ich finde es wirklich, wirklich gut. Ich finde die Beziehung gut. Ich finde sie als Person auch so spannend. Negativ hatte ich jetzt nur, da verbesserungswürdig vielmehr, teilweise extrem naiv, hat sie aber auch schon gesagt, dass sie da dann doch sehr leichtgläubig ab und zu daherkommt, sich dann doch sehr an James klammert, sehr an Koskovs Worte klammert.
Ja, ohne auch, da dass sie Bond da nicht so glaubt, halt so die ganze Chose da.
Ja,
ein bisschen das arg leicht hin und her, das hatten wir auch vorhin kurz angesprochen.
Das führt mich zum nächsten Mal in dieser urplötzliche Sinneswandel aufgrund von irgendwelchen Worten mal wieder. Also das ergibt für mich einfach keinen Sinn, für einen Menschen, der tiefergehend reflektiert, dass du da jedem einfach sofort glaubst und auf jeden Zug aufspringst, ist schwierig. Und das hast du ja auch kritisiert, phasenweise diese Selbstständigkeit dann wieder abhanden geht und man sich dann doch extrem an das große Idol klammert. Und ja, vielleicht ist es das, was den Film ausmacht oder den Charme ausmacht, dass man diese starke Männerrolle hat, aber ja, also irgendwann ist er auch mal gut und man kann da auch auf Augenhöhe miteinander umgehen und muss nicht jedes Mal da den gottesgleichen Geheimagenten aufs Podest stellen. Aber gut, macht für mich summa summarum 7 Punkte. Also ich bin da leicht positiver gestimmt. Ist für mich auf einem ähnlichen Niveau wie eine Melina Havelock, wobei ich die Beziehung besser finde. Ja, also vielleicht hätte sie gerade die Tendenz zu 8, aber jetzt habe ich mal die 7 genommen.
So, sehr gut.
Schurke, und das ist ein bisschen tricky. Ich habe jetzt Whittaker und Koskov im Gespann genommen, weil beide irgendwie ja da verstrickt waren.
Fand's auch schwierig, voll.
Doppeltes Spiel von Koskov hat mir gut gefallen. Die Intrigen gehen ziemlich gut auf. Es wird für den Zuschauer natürlich ein bisschen zu früh alles aufgelöst. Das hätte man vielleicht ein bisschen spannender oder mit einem größeren Aha-Moment noch gestalten können. Ist aber soweit gut. Das macht ja irgendwo den ganzen Charme hier aus. Mir gefällt auch dieses extrem Aufgesetzte von Koskov, das ist vielleicht streitbar, aber ich finde es immer ganz witzig, wenn er in den Raum reinkommt und der James um den Hals fällt oder dann fällt er da Pushkin um den Hals und macht da erstmal so eine Riesenszene, das lockert das Ganze so ein bisschen auf und macht es dann so ein bisschen humorvoller. Für mich bleiben beide aber nicht nennenswert in Erwähnung, keiner von beiden hat jetzt großes Charisma oder eine besonders extravagante Persönlichkeit, die irgendwie hängen bleibt oder irgendeine Art an sich. Beide wirken auch auf ihre Art und Weise überzeichnet. Koskov eben mit diesem Überschwänglichen immer wieder, mit diesem großen Redenschwingen. Whittaker mit seiner ganzen historischen Kriegsgeschichte, wo er da jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht, versucht er da irgendwelche Vergleiche heranzuziehen oder irgendwelche Anekdoten aufzudingsen. Und er hat auch einfach wenig bis keine Screentime. Also ich glaube, er wird öfter erwähnt, als dass er da im Bild ist. Und weiß ich nicht, das macht es für mich dann nicht aus. Weil er jetzt auch nicht diesen Blofeld-Charakter hat, dass er der große Strippenlenker im Hintergrund ist und man weiß, ja gut, er hat da irgendwie den Hut auf, aber mehr auch nicht. Necros als Handlanger, ja, es ist ein Handlanger, finde ich ja immer gut, wenn es einen gibt, aber auch der macht jetzt für mich jetzt nicht so den Riesenriss, also da gab es auch präsentere für mich und hat quasi ja keine großen Wortanteile. Das Gefecht mit James war ganz cool am Showdown, aber darüber hinaus ist es halt so ein klassischer Auftragskiller für den Hauptschurken. Hat mich jetzt nicht aus dem Hocker gehauen, ist für mich ziemlicher Durchschnitt und das wären 5 Punkte.
Ja, ich habe da, also wir sind sehr ähnlich unterwegs. Bei mir fällt der Schurke tatsächlich auch ein bisschen ab oder eben die Schurken plus Handlanger. Ich glaube, sie haben sich damit keinen Gefallen getan, so ein Dreigespann da aufzumachen, weil ich glaube, sie haben selber so ein bisschen den Überblick verloren, wen sie wann, wo, wie in Position bringen wollen, dass es ein ebenbürtigen Gegner ist. Und wenn du dann so ein Komplott aus 3 Leuten gegen Bond aufbaust und es reicht halt immer noch nicht, um auf Augenhöhe zu kommen, so deute ich auch deine Wertung und so geht es mir auch tatsächlich, finde ich es halt, dann bleibt da nicht so viel hängen. Ja, du hast auch gesagt, Koskov, ich finde den humoristischen Teil bei Koskov, genau das habe ich mir auch aufgeschrieben, seine Schauspielkünste gefallen mir ganz gut, ist aber auch am Anfang besser als dann hinten raus flacht es eh ab, da ist er irgendwie auch nicht mehr ganz so präsent, da darf er ab und zu mal die Diamantenkiste durch die Gegend tragen und viel mehr ist dann auch nicht, ehrlich gesagt, auf der ganzen Basis wo Bond mit dem Flieger abhebt und so, da greift er wenig bis gar nicht ein, finde ich sehr schade irgendwie, oder ist sehr gebunden unter dem Auto im Kugelhagel, wo ich mir denke, jo gut, okay, und am Ende schafft es halt dann Narcos in den Flieger und nicht Koskov, wäre vielleicht auch beide spannend gewesen, oder vielleicht sogar Koskov als eher der Kopf von dem Ganzen. Selbe Punkte zu Narcos, macht ein, zwei Dinge ganz gut, wie gesagt, der Kampf, ich finde auch die Luftballonaktion am Prater irgendwie ganz gelungen, aber er führt am Ende halt Befehle aus, das macht er sauber, aber mehr halt dann auch nicht. Und Whittaker ist für mich erst eigentlich gegen Ende richtig präsent, dann auch so ein bisschen aus dem Nix, weil Bond und er eigentlich davor keine Überschneidungspunkte haben, wird davor für mich nicht richtig greifbar und ist eher so ein Hintermann noch. Auch im Prinzip das, was du gesagt hast. Genau, und was mir halt so insgesamt fehlt, ist irgendwie noch ein besseres oder intensiveres Kräftemessen mit Bond. Und auch den Plan finde ich eher so mittelmäßig in Summe von denen. Also natürlich eine gute Idee, irgendwie die Russen und den Westen zum eigenen Vorteil gegeneinander auszuspielen. Aber ja, wir hatten es auch vorher kurz angesprochen, auf einmal kommen Diamanten mit rein, dann haben wir hier noch ein bisschen Opium. Eigentlich geht es um Waffen. So, Diggi, wo sind wir denn jetzt hier halt? Also, weiß ich nicht. So, in Summe... Ja, glaube ich einfach nicht bedrohlich genug, dass mir das im Kopf bleibt so als, oder nicht ebenbürtig genug als Bond-Gegner. Ich bin da tatsächlich bei, ich hadere zwischen 4 und ich gebe die 5, aber mehr dann auch nicht. Ist Durchschnitt.
Boah, gnädig. Okay, dann mach doch direkt weiter mit dem Showdown.
Ja, Showdown. Habe ich mich auch kurz gefragt, wo starten wir eigentlich? ich bin dann mal so bei der Flugzeugentführung von Bond eingestiegen. Kann man sicher auch woanders setzen, viel früher glaube ich nicht, aber auch danach könnte man noch einen Einstieg finden, das ist vielleicht so ein Vording. Ich habe mich das, und das finde ich sehr positiv, ich habe mich insgesamt sehr gut unterhalten gefühlt hinten raus. Also es gab einen großen Schlagabtausch, sehr viele Wechsel, sehr viele unterschiedliche Schauplätze auch, finde ich erstmal alles nicht falsch, also es ist richtig was geboten, hat man sich glaube ich schon viel überlegt. Allerdings... werden, finde ich, die Konflikte relativ schnell aufgelöst. Also es gibt jetzt nie die große Auseinandersetzung, vielleicht mal ein bisschen ausgeklammert den Kampf mit Narcos in der Luft. Necros, aber ansonsten, Narcos, okay. Ja, was anderes, ja. Necros, danke, habe ich glaube ich schon mal falsch gesagt.
Ja, jetzt, ja,
machen wir es nochmal richtig.
Alles gut, ich wollte nur, irgendwann würde ich die mal korrigieren.
Ja, dass ist da gut, hier darf er auch Blut grätschen, ich finde es gut. Soll ja alles richtig bleiben. Genau, aber die Konflikte werden recht schnell aufgelöst, finde ich ein bisschen schade. Das heißt, es wird nicht bis zur äußersten Spannung ausgereizt. Dann haben wir auch, das habe ich auch angesprochen vorher, das Tankproblem ist so ein bisschen voraussehbar. Die Notlandung ist für mich nicht so ganz stimmig, also hätte man auch ein bisschen entspannter aufsetzen können. Klar, dann ist es nicht so spektakulär, aber war dann so ein bisschen hausgemacht, finde ich. Und die direkte Auseinandersetzung mit Koskov im 1 gegen 1 mit Bond fehlt mir eigentlich auch ziemlich. Und Whittaker habe ich gerade eben schon angesprochen, qua seiner restlichen Filmpräsenz nicht so richtig ein angemessener Gegner. Ich finde, da geht im Showdown so ein bisschen was ab, zumal für mich die Szene auch komplett aus dem Nichts kommt. Irgendwie, ich hatte Whittaker jetzt nicht vergessen, aber dass da jetzt nochmal aufgeräumt werden muss und wir uns nochmal schnell zu seinem Anwesen mit einem ganz wilden Schnitt begeben, fand ich irgendwie, weiß nicht, kam ein bisschen aus dem Nichts. Kann ja aber auch was Gutes sein, wenn es aus dem Nichts kommt. Genau, ansonsten, wie gesagt, viel geboten, sehr abwechslungsreich, viele Fronten, an denen gekämpft wird, auch dadurch, dass die Mujahideen nochmal mit reinkamen, was es aber dann manchmal natürlich auch ein bisschen unübersichtlich macht. Bond und Kara schlagen sich gut, beziehungsweise Bond schlägt sich, finde ich, sehr gut, Kara macht's auch ordentlich und Karman ist auch eine okaye Unterstützung. Ist die Frage, ob es den wirklich gebraucht hätte. Dadurch machen wir so ein bisschen auf, jeder kämpft gegen jeden und jeder für seine Zwecke, sodass irgendwie so die Allianzen Bond, Karman, Shah, die Russen, aber auch Whittaker und so weiter mit Koskov und so auch einen Komplott haben. Also es ist so ein bisschen unübersichtlich. Ich glaube, man hätte es kürzer fassen können, ein bisschen mehr ausreizen können in der Spannung, also im Spannungsbogen. Aber muss auch immer sagen, ist nicht langweilig. Ja, Punkt. Highlight im Showdown, wie gesagt, der Kampf am baumelnden Gepäcknetz, der war schon spektakulär. Deshalb, ich bin auch da wieder hin und her gerissen. Ich glaube, ich bin bei 6 Punkten. Ich finde es kein übelst krasses Ding. Ich glaube, es war einfach ein bisschen zu lang vielleicht gezogen, um es noch besser zu bewerten. Eigentlich ist viel drin.
Meine 6 Punkten schließe ich mich an. Ich würde jetzt einfach nur noch ergänzen. Ja. Ich finde, das Setting ist...
Ja, ich habe wieder weit ausgeholt,
sorry. Alles gut. Das Setting ist neu. Das heißt, wir hatten so eine Situation, also klar, dass eine Schlacht entsteht am Ende mit zwei Parteien, hatten wir schon öfters, aber jetzt eben mit dieser komplett neuen Afghanistan-Situation, mit Schahideen auf der einen Seite als Unterstützung, nicht das klassische Militär, sondern wirklich diese Freiheitskämpfer und auf der anderen Seite halt das Militär und wie du schon sagst, dann hat jeder so seine eigenen Interessen an dieser ganzen Nummer noch so ein bisschen und wir haben schon diese große Schlachten-Vibes dann auf der Basis und dann weiter wird das Ganze weiter verlagert in den Flieger hinein, wo wir das Duell zwischen Necros und Bond haben, was auch extrem unterhaltsam ist. Und dann haben wir dann nochmal am Ende diesen kompletten Show oder diesen kompletten das Duell mit Whittaker und Bond. Ist natürlich ein bisschen deutlich kurzweiliger und der Spannungsbogen ist dann bis dahin wieder ein bisschen abgeflacht. Aber auch das nehmen wir mit. Das hat auch so ein bisschen Goldfinger-Vibes, wo man sagt, ey, wir wollen aber noch das Aufeinandertreffen haben, der zwei Widersacher in dem finalen Kampf. Also du hast schon echt viel Action und das über einen langen Zeitraum hinweg, ohne dass die Spannungskurve komplett weg entschwindet oder abhaut, passt gut für mich. Auch, dass man nochmal dieses Element der Bombe, ist ja auch so ein klassisches Bond-Element oder Action-Element, dass du die Bombe hast, die tickt, das heißt, du hast Zeitdruck, in der James reagieren muss, ansonsten fliegt die ganze Nummer hier um die Ohren. Also damit schaffst du ja künstlich auch nochmal das Ganze hochzuhalten. Ist natürlich jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber es ist trotzdem noch wirkungsvoll, finde ich auch gut. Ja. Probleme habe ich mit der Glaubwürdigkeit, also das, was du auch schon bei der Besprechung eben gesagt hattest, ja, dann kommen die Mujahideen auf ihren Pferdchen da angeritten, die Russen haben trotzdem Panzer und MGs und hast du nicht gesehen und haben auch in der Regel mehr Leute, bessere Waffen zur Verfügung, also die müssten ja über den Haufen ballern, ohne dass die da irgendeine Chance hätten normalerweise, außer das Überraschungsmoment ist so immens groß. Ja, also das macht es so ein bisschen nicht nachvollziehbar. Phasenweise zieht sich auch die ganze Nummer ein bisschen, also das Thema endlos lange Landebahn und dann haben wir noch den Kampf am Netz, der ja natürlich auch ein bisschen in die Länge gestreckt ist und ja, das macht es dann doch ein bisschen zäh. Bin da auch nicht großartig enttäuscht, bin aber jetzt auch nicht Feuer und Flamme, bin deswegen ja, wie gesagt, auch bei deinen 6 Punkten im Einklang.
Nice.
So, jetzt habe ich einen Bereich, der ist mir extrem schwer gefallen zu bewerten, nämlich die Schauplätze. Positiv, wir haben super viele Länder, super viele klimatische Zonen durchwandert, sehr viele Drehorte gehabt, ordentlich Abwechslung drin gehabt, wir hatten auch welche wiederkehrend, also gerade so, was war es denn nochmal, wo kam Kara her?
Ich glaube, Tschechoslowakei, oder?
Ja, genau. Tschechoslowakei, Wien, war schön, auch wiederkehrend, da hat man mal diese Wiener Sightseeing-Tour mit den Schlössern und mit dem Prater und so, also da war für alle was geboten, hatten da noch so ein bisschen Schnee-Experience dabei, dann aber auch dieses Kontrastprogramm zum Wüstenleben, also da darf man eigentlich nicht meckern, was die Vielfalt angeht, war jetzt mal keine tropische Insel, aber ist ja nicht verkehrt und es ist alles ein Ticken realistischer, also wir haben jetzt nicht die riesen Bauten, die riesen Headquarters oder ähnliches, sondern es ist einfach alles an so relativ reale Gegebenheiten angepasst. Bedeutet aber auch, das, was für mich immer speziell war, nämlich, dass der Bösewicht irgendwie so eine riesen Anwesen hat oder eine Base hat oder ähnliches, das war jetzt halt gar nicht gegeben. Also unsere Militärbasis war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, das war mehr Zaun und Landebahn als alles andere.
Und Wüste halt.
Das hat mich jetzt überhaupt nicht vom Hocker gerissen. Auch das Anwesen von Whittaker, da haben wir zwei Räumlichkeiten gesehen. Das ist einmal sein Spielplatz für Schlachten und einmal
seine Wachsfiguren.
Ja, sein Madame Tussauds für Arme. Also das, ja, weiß ich nicht, du. Und das hat mich jetzt nicht so geflasht. Dafür standen halt öffentliche Orte ein bisschen höher am Kurs. Also ja, das ist halt so eine Geschmackssache, was man dann besser findet. Ich habe mich da so auf 6 Punkte versteift, nee, Quatsch, 7 Punkte versteift, weil die Vielfalt an Ländern und Städten toll fand, aber dieses i-Tüpfelchen, was Bond so ein bisschen ausmacht, das war jetzt nicht dabei, deswegen 7 Punkte.
Ja, cool. Bei den 7 Punkten schließe ich mich an. Ich dachte, ich schneide vielleicht dann besser ab, als du als angefangen hast und sagst, ah, ich bin mir ein bisschen unsicher. Ich finde die 7 Punkte auch völlig in Ordnung, gehen aber auch zu großen Teilen natürlich auf den Schauplatz oder auf die Schauplätze. Ich finde die super gewählt, weil einfach, ja, es ein Großteil abdeckt. Ich glaube, ich brauche da nicht nochmal wiederholen. Du hast alles aufgezählt. Viele Länder dabei. Das finde ich schon cool. Macht Spaß, man sieht viel. Und wir hatten vor allen Dingen neue Sachen dabei, die wir so noch nicht hatten. gerade mit Afghanistan oder so, das fand ich echt gelungen. Auch der Einstieg war mega cool mit Gibraltar, da hatten wir auch echt coole landschaftlichen Einstieg, finde ich, kann man auch nochmal hervorheben. Ostblock Wien, immer spannend, ich finde, wirkt auch relativ authentisch, so aus der heutigen Zeit betrachtet, wie man es vielleicht aus geschichtlichen Überlieferungen, in unserem Alter darf man da, glaube ich, schon von geschichtlichen Überlieferungen sprechen. Ja, dafür wirkt, finde ich, ziemlich authentisch, mich interessiert sowas, aber halt auch, finde ich, dann auch gelungen. Und wir sind viel unterwegs, sind viel draußen, hängen wenig in Büros oder so klassisch ab oder in irgendwelchen Besprechungslagezentren. Das finde ich ganz gut. Bond ist auch wenig in Gefangenschaft, wo er einfach sein Dasein in irgendeiner Zelle fristet. Haben wir ja auch schon manchmal gehabt. Deshalb, das finde ich eigentlich gut. Kleinere Kritikpunkte. Ich finde, es ist durch die vielen Schauplätze natürlich sehr, sehr viel Wechsel drin. Das macht's manchmal ein bisschen zu unruhig, meiner Meinung nach. Du hast ja auch an ein, zwei Szenen gesagt, wo es hieß, ja, wieso machen wir denn hier, wieso springen wir fünfmal hin und her und machen das nicht an einem Stück ab, wenn wir eh schon so viel Wechsel halt drin haben. Ist schwierig. Und ich finde dadurch, du hast es angesprochen, ich finde es krass, dass du das auch so gesehen hast, wir haben keinen Wiedererkennungswert teilweise. Wir bringen nicht verschiedene Sachen, wenn der Schnitt kommt, bringen wir nicht mit einer Person in Verbindung. Whittaker hat zwar seine Villa, aber wir kriegen auch an zwei oder drei unterschiedlichen Malen, wo die auftaucht, immer einen anderen Raum gezeigt. Im ersten Moment erkennst du es nicht wieder und dann musst du kurz überlegen und dann, ja, okay, macht schon Sinn irgendwie, dass wir jetzt wieder bei Whittaker oder sowas sind. Ich glaube, ein Schnitt war auch aus diesem krassen Hotel in Wien, wo du halt dachtest, okay, jetzt haben wir hinten in den Pool reingeschnitten, aber dann sind wir auf einmal in der Villa wo ich kurz halt lost war und dachte, sind die
im selben Hotel? Dieser Außenbereich hat überhaupt gar kein Wiedererkennungswert, weil genau. Auch komplett an unterschiedlichen Orten gedreht wurde. Ja,
genau, und das finde ich halt sehr schade, weil es ist ja schon eigentlich immer ganz cool, wenn es auch eine Base gibt und du weißt, okay, jetzt springen wir, also es führt halt den Zuschauer so ein bisschen mehr, wenn du weißt, okay, jetzt springen wir zu Person XY. Mhm. Aber ja, wie gesagt, viel dabei, das finde ich eigentlich schön und auch viel Neues. Deshalb 7 von 10, mehr brauche ich, glaube ich, nicht wiederholen. Das hast du gesagt, sind ja da auch gleich.
Top, dann mach den Abschluss noch gerne mit der Handlung.
Genau, Storyline, sehr solide. Ja, macht ein gutes Ding aus. Wir haben jetzt natürlich mal wieder so ein bisschen dieses Doppelagenten. Ich schlage mich auf die eine Seite und zurück auf die andere Seite. Einmal mehr spielen wir den Russen gegen den Westen aus oder auch umgekehrt. Kann man auch immer machen, macht natürlich immer was auf, gerade in Zeiten von Kaltem Krieg. Gut finde ich auch, wie Pushkin und Bond gleichermaßen so ein bisschen im Dunkeln tappen, also dass beide halt lost sind und es aber erst so ein bisschen rausfinden müssen, auch im direkten Aufeinandertreffen, finde ich cool und am Ende dann doch auch so ein bisschen am gleichen Strang ziehen müssen. Finde ich, kann man mal machen, hatten wir, glaube ich, ganz so in der Art auch nicht, teilweise vielleicht mal so ein bisschen. Auch die ein oder andere überraschende Wendung kommt ja dann doch noch, gerade am Anfang auch mit Koskov. Ja, finde ich auch mal ganz gut, wenn man jetzt nicht eben alles von Anfang an weiß. Ein paar Sachen bleiben dann doch irgendwie so ein bisschen offen oder unbeantwortet und es macht es manchmal so ein bisschen unübersichtlich. Ich finde so die Rolle von Kara und Koskov oder was sie bei ihm verloren hat, wird irgendwie gar nicht so richtig deutlich, wie sie in den ganzen Scheiß reinrutscht. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, warum die was miteinander zu tun hatten oder so, aber ja, vielleicht haben sie sich irgendwo auf einer Party kennengelernt. Kann ja sein. Ja, und auch der Plan im Ergebnis ist von Koskov ist eigentlich relativ platt, dann aber doch kompliziert, weil wir einfach alles mit reinschmeißen mit Waffen und tralala, haben wir vorhin angesprochen. Ist irgendwie ein großer Zauber, um sich einfach relativ einfach zu bereichern und dann wird halt irgendwie auch noch der Russe und der Westen mit reingehauen und die hetzt man sich eigentlich dummerweise dann auch noch selber auf den Hals und macht sich damit das Leben eigentlich schwer. Ja, und es ist jetzt nicht super originell so in Summe. Wir haben Kalter Krieg, wir haben Waffen, wir haben Drogenhandel, gab es glaube ich schon geilere Stories oder geilere Aufträge, ein bisschen ausgefallener. Kleiner Take am Rande, haben wir jetzt gar nicht sonst mal groß drüber gesprochen. Unnötigster Charakter, habe ich hier auch noch kurz vermerkt, war für mich Felix Leiter. Keine Ahnung, was der gemacht hat, außer dass er auch halt irgendwo im Nahen Osten war oder, weiß ich nicht, im asiatischen Raum in Afghanistan unterwegs war. I don't know. Gibt von mir, ach, sie bleibt irgendwie schon hängen, aber schon sehr viele Wendungen auch. Es gibt so eine klassische 6 von 10 irgendwie. Ich weiß nicht, so. Haut mich jetzt nicht komplett vom Hocker.
Okay, das. Dann ergänze
Mach das noch was auf bei uns.
Ja, minimal. Ich bin bei 7 von 10. Also ich bin in Schnitt 3 Punkte besser in der Wertung, also bei 44 gesamt, du 41. Geht damit dann so in der Reihe mit in tödlicher Mission, der Spion, der mich liebte und okay. so ein paar aus der Connery-Ära, wo wir ja sowieso sehr, sehr positiv gestimmt ja. waren.
Das gehört müssen ja auch wir immer so ein bisschen dazu. Einklammern.
Ja, ich schließe mich logischerweise dadurch, dass unsere Bewertungen sehr nah beieinander sind, größtenteils an. Es ist einfach so eine gute Balance aus Action und Agentennummer, finde ich. Also es ist mhm. wirklich nicht dieses die ganze Zeit nur über Konversationen kommen, kombinieren, rausfinden, sondern es gibt auch mal bam, 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 es gibt die Konflikte, es gibt die Action. Das finde ich wichtig, weil das ist die Entwicklung, durch die ich ja geprägt wurde bei Bond, weil das einfach dann bei Pierce Brosnan oder auch bei Daniel Craig ja viel, viel mehr der Fall ist, anstatt nur dieses, ja, wir haben ein Gespräch, dann finden wir Sachen raus, dann kommt mal wieder jemand auf den Tisch, der dann umgelegt wird, aber das ist es dann auch im Großen und Ganzen. Am Ende gibt es dann das große Feuerwerk und das war's. Es ist auch nicht dieses komplette Weltuntergangsszenario, sondern es ist ein bisschen, ja, Kalter Krieg angehaucht, klar, es kann
vielleicht auch wieder ein bisschen realistischer, ne?
So genau, ich glaube, da findet man ganz gut rein in diese Agentennummer an sich. Die Wendungen sind an sich ja auch gut gemacht, wie gesagt, für den Zuschauer dann ein bisschen zu schnell, zu offensichtlich. Und wir haben eine gute Symbiose von Bond und Bond-Girl, also das hat mich auch happy gemacht. Sind gute Voraussetzungen für eigentlich eine gute Storyline, aber es ist ein bisschen überladen mit diesen Wendungen. Am Ende dieses Opium-Ding, wo das dann noch hergezaubert wurde mit den Diamanten. Keine Ahnung, hätte es das gebraucht? Wahrscheinlich nicht. Wo ja die Mujahideen da noch auf Zwang irgendwie reingeballert wurden, weil sie da einfach diesen regionalen Faktor haben. Okay, kann man da nicht einfach auch militärisch auf Seiten der Amerikaner unterstützen, wenn man dann schon einen Felixleiter reinwirft? Augenscheinlich nicht. Ja. Augenscheinlich hat man den nur reingeworfen, um Wiedererkennungswert zu erschaffen. Hat für die
Handlung, dann eine andere Person zu nehmen und keiner erkennt ihn wieder.
Ja, also es ist ein bisschen bescheuert. Und dann auch dieses Eingreifen bei Whittaker in die Bude. Ja, warum muss denn dann Pushkin und seine Leute James den Arsch retten, wenn die CIA das ganze Ding doch
genau.
auch observiert? Dann
können
die
doch
auch mal drei Leute da reinschicken. Das ist wirklich kompletter Humbug.
Vielleicht war Leiter gerade mit seinen zwei Damen, die auch völlig überflüssig waren, irgendwo in der Kiste und konnte halt nicht reagieren. Dann musste Pushkin eingreifen. Das könnte auch sein.
Ja, vielleicht ist es das. Und das, was du bei der letzten Ausgabe schon gemeint hattest, man muss aktiv dranbleiben, ansonsten wirst du durch die ganzen Verstrickungen, Wendungen einfach überfrachtet und es kommt zu Verwirrungen und du fragst dich dann wirklich, warum um Gottes Willen handeln wir jetzt mit Opium und warum gibt es da irgendwie zwei Parteien innerhalb der Mujahideen, der eine will die Drogen dealen und der andere will da einfach nur Geschäfte machen und wer gehört jetzt überhaupt noch zu wem, also das ist wirklich, wirklich undurchsichtig phasenweise. Und ja, die Bösewichte sind halt einfach relativ blass. Also das ist ein Manko in der Besetzung oder in der Rolleninterpretation. Wenn du einen starken Bösewicht hast, dann kann der Plan auch nicht ganz so geil sein, aber dann hast du einfach Bock, dass der Screentime bekommt. Hat er ein paar geile Zitate vielleicht oder ähnliches. Oder Auseinandersetzung mit Bond. Und das war jetzt so Mittelmaß. Und die Handlung, also nicht die Handlung, sondern der Plan an sich, einfach so verwirrend, dass er dann auch eher mittelmäßig ist als genial. Aber weil eben eine gute Balance da war, weil viel Action da war, guter Bond, gutes Bond-Girl und so weiter, all das, was ich erwähnt habe und was auch du erwähnt hast, bin ich dann eben bei 7 Punkten. Also durchaus sehenswert, auch wenn man da wirklich jetzt nicht unbedingt am Handy rumdaddeln sollte oder irgendwie nebenbei noch was anderes tun sollte, wenn man den das erste Mal schaut und da auch durchsteigen möchte.
Absolut, da würde ich auf jeden Fall auch mitgehen.
Ja, Wunderbärchi. Dann haben wir unser Ranking, was natürlich in der Buchvariante immer doppelt so lang dauert wie in der Filmvariante immer doppelt so lang dauert wie in der Buchvariante für
heute. Noch ein paar mehr Punkte.
Ja, da haben wir uns ein bisschen überworfen, glaube ich, teilweise. Aber wir sind ja trotzdem zeitlich extrem gut dabei, wenn ich an unsere ersten Folgen zurückdenke, wo wir da gut und gerne mal die 2,5 Stunden Folge gemacht haben, weil wir gedacht haben, es ist eine verdammt clevere Idee, den kompletten Film zu besprechen und dann noch ein ausuferndes Ranking zu machen. Ja. Ich glaube, da sind wir jetzt zeitlich deutlich besser unterwegs. Es ist wahrscheinlich auch dann besser anzuhören, als wenn man da müde sich dann irgendwas noch zusammenquirlt.
Absolut. Und hoffentlich trotzdem auch dann irgendwie ein bisschen mehr Mehrwert, mit dem man was anfangen kann, ohne dass man erschlagen wird.
Ich denke, das ist ein guter Kompromiss, ja. Und bevor wir jetzt die Folge gänzlich abschließen, fehlt natürlich noch das Quiz, mein Lieber. Ich hoffe, du hast fleißig geübt und bist vorbereitet. Mega. beim letzten Mal hast du ja richtig, richtig geliefert, inklusive sogar Bonusfrage richtig beantwortet, nämlich wann der Hauch des Todes in die deutschen Kinos kam und dann noch ergänzend gewusst, in welchem Monat. Damit stehst du ja sogar bei ganz zwei Punkten schon. Mit einer Frage nur ist der Wahnsinn. Und heute kannst du direkt noch mehr auf dein Konto packen. Wir haben noch fünf Fragen offen. Es wäre die Schauspielfrage, die Drehfrage, die Fahrzeugfrage, die Auftragsfrage und die Drehortfrage.
Ja, lass uns mal mit der Drehfrage versuchen. Es könnte auch sowas sein, was ich wenn wir dann mal bei den Büchern, auch wenn sie nicht zu lange weg sind, wenn wir da mal ankommen, ich dann nicht mehr weiß. Lass uns das mal versuchen.
Okay, Frage schnell gestellt. Wer hat Karas Stradivari bezahlt?
Ah, ja, wurde gekauft, wurde dann auch aufgedeckt. Da hat Saunders noch irgendwie seine Recherchearbeiten geleistet. Wenn ich mich nicht ganz irre, war das am Ende Koskov, der für die Stradivari aufgekommen ist. Stimmt nicht, halt. Über Koskov wurde es eingefädelt. Es war, glaube ich, Wittecker, der die ganze Sache im Hintergrund bezahlt hat und irgendwo hingedealt hat. Wahrscheinlich noch mit irgendeinem, das weiß ich nicht mehr ganz genau, mit irgendeinem anderen Deal zusammengefädelt. Kam, glaube ich, sogar auch gar nicht raus, ne?
Das ist die richtige Korrektur gewesen. Das ist genau, weil James dann auch gefragt hatte, ey, Koskov kann doch gar nicht so viel Geld haben, um der Stradivari sich zu leisten. Und dann, wie du richtig zusammen erschlossen hast, war dann Saunders so clever und hat Whittaker als Mann dahinter ausgemacht, der für die Kosten aufgekommen ist. Und damit hast du dich dann noch im letzten Moment richtig korrigiert und den Punkt mitgenommen, weil da hätte ich durchgreifen müssen, aufgrund der zeitlichen Nähe. Büchern hätte ich vielleicht nochmal ein Auge zugedrückt, aber...
Ist auch deine Aufgabe als Jury hier bei diesem Quiz.
Aber das ist ja ein Traumstart. Und die Bücher sind ja, oder die Kurzgeschichte ist ja gar nicht so weit weg. Ist ja schon in drei Ausgaben dran. Und dann... Ja, kannst du da richtig was eintüten? Jetzt stehst du sehr gut da, 3 Punkte aus 2 Fragen. Ist ja natürlich 1+ mit Sternchen. Ich bin gespannt, ob es beim nächsten Film, den wir dann natürlich in der nächsten Ausgabe anfangen werden, ebenfalls mit Timothy Dalton, die Lizenz zum Töten, auch so gut laufen wird.
Ja, wollen wir mal abwarten. Ich würde da jetzt einfach nicht zu großen Trend schon mal reininterpretieren. Den müssen wir erst noch entwickeln, den Trend. Ja. Dass das vielleicht besser läuft mal ein bisschen.
Das starten wir nämlich in der nächsten Ausgabe mit dem dritten Teil der Todestrilogie, so wie ich sie ganz gerne nenne, nämlich der Lizenz zum Töten, nachdem wir mit Moore schon Angesichts des Todes hatten, jetzt heute Hauch des Todes abgeschlossen haben und dann, wie gesagt, nächste Woche sind wir auf dem Erwerb zur Lizenz und ja, da
muss ich vorher erst qualifizieren mit ein bisschen Hauch und Geplänkel, dass man dann auch die Lizenz erhält.
Und da kann ich schon mal vorwegnehmen, wir werden auch wieder eine Begegnung mit unserem geliebten Felix Leiter haben. Und diesmal wird er tendenziell auch eine etwas größere Rolle einnehmen. Aber dazu dann in der nächsten Folge mehr wieder. Danke für euch, fürs Reinhören. Hoffe, ihr hattet Spaß, ein paar neue Erkenntnisse, vielleicht auch ein paar Streitpunkte mit uns gerade im Ranking. So oder so, ihr könnt es gerne in den Kommentaren hinterlassen. Und ja, ich denke, wir freuen uns beide darauf, dann in 2 Wochen mit euch wieder reinzugehen in den nächsten Film und für dich bestimmt auch wieder ein neuer Film, also es bleibt weiterhin spannend.
Absolut, ich freue mich auch drauf, ich danke ebenfalls fürs Reinhören, wünsche jetzt erstmal 2 gute Wochen, dann gibt es schon den nächsten Film, bei den Filmen immer viel los, viel Neues dann auch, geht es ordentlich voran und da bin ich gespannt, was der Film bereithält, wie immer unbekannt für mich, aber unser guter Benedikt wird uns gut durchführen und ich kann dann meinen Sermon auch noch dazugeben, wenn ich mal als Newbie da ein bisschen was zu sagen darf. In diesem Sinne wünsche ich 2 gute Wochen, verabschiede mich an der Stelle und freue mich, mit dir digital wieder zusammenzuschalten in 2 Wochen.
So machen wir es. Also, bis zum nächsten Mal.